Rüdiger.
Ja.
Inge aus Ibbenbüren schreibt, wie vertreibt ihr euch eigentlich die Zeit, wenn es zu einem zweiten Lockdown kommt?
Du, das habe ich gedacht, haben wir jetzt eigentlich schon geklärt, natürlich mit Animal Crossing. Und du?
Ich würde, glaube ich, mir ein Hobby zulegen. Irgendwas, also Flamenco lernen ist mir zu naheliegend eigentlich.
Mhm.
Ich würde irgendwas Exotisches, womit man nicht rechnet.
Paso Doble.
Yeah. That's it, man.
That's it.
Was ist eigentlich Paso Doble?
Paso Doble ist auch ein Tanz.
Schon, ne?
Ja.
Aber kann man kann ich mir den alleine beibringen? Weil das ist ja ein bisschen das Problem.
Mit YouTube geht alles.
Okay, Paso Doble, it is.
It is.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer, das muss ich immer noch ablesen.
Mhm. Ja.
Und mir gegenüber sitzt er, das kann ich auswendig. The Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe wieder gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kümmel. Der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Konnoisseur. Er ist Mobilist und Militarist, muss man so sagen. Er ist aber auch der Pornfree. Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore. Es ist Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie. Mir fehlt so ein bisschen jetzt die ironische Brechung von Militarist und Mobilist.
Es war da jemals eine ironische Brechung?
Hatten wir das nicht mal? Nee, war
immer Bier ernst eigentlich. Bier. Oh Mann, Rüdiger.
Können wir das? Na gut.
Gut, Notiz an mich selbst, ironische Brechung bei Mobilist und Militarist wiederherstellen.
Wiederherstellen.
Ganz unironisch sind wir gesponsert von der Imkerei Peschel Biederer in Laber-Weinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Honig, du kaufen bei Peschel Biederer, du sollst.
Ja.
Lecker schmecken er wird.
Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung und natürlich auch mit unserer.
Ja.
Denn ohne euch kein uns und ohne uns kein euch. Das heißt, wenn ihr spenden wollt für den Brennerpass und unsere Technikausgaben des Monats, weil für andere Dinge verwenden wir euer Geld natürlich nicht.
Zast da rausrücken, ihr müsst.
Außer natürlich für dein neues Herr von Edenhemd. Da floss einiges von Hörerspenden rein.
Da könnt ihr noch lange latzen.
Latzen ist auch ein gutes Wort. Sagt man wieder.
Latzen, ja.
Genau, dann meldet euch bei mir unter PayPal oder über PayPal bei mir unter bernie.mai@gmail.com oder wer meine kompletten Kontodaten und meine sexuellen Vorlieben wissen will, der auch unter bernie.mai@gmail.com.
Ja, mit sowas wäre ich vorsichtig, Bernie Mayer.
Ja, das ist ja quasi nur ein Intro für unser heutiges Thema, nämlich das lautet Dating.
Dating.
Beziehungsweise Online-Dating.
Online. Ach so. Okay.
Auch, ja. Das ist ja Schwerpunkt.
Dating. Schwerpunkt, ja. Sagen wir mal. Also ich glaube, heutzutage das werde ich ja gleich noch in einer kurzen. Es ist schwierig bei Dating. Es ist für einen Downbreak zu viel und für eine Reportage zu wenig.
Hm.
Es ist da mittendrin.
Und,
da will ich das klären.
Ja, genau. Und wir haben einen Studiogast, eine Studiogästin. Es handelt sich um die Stand-Up-Comedienne Christina
Boganski.
Ja, und da freuen wir uns. Die kommt jetzt gleich.
Die kommt jetzt gleich. Die sucht noch einen Parkplatz.
Ja. Die Fake-Hörerpost hat schon ihren Platz im Intro gefunden, aber ich habe noch eine Zuschrift bekommen.
Wow, siehst du es? Es macht Schule.
Ja, eine Postkarte von Ronald aus Rottach-Egern, der wissen will, was gibt's eigentlich Neues von Hamsti Damsti, dem Redaktionshamster?
Du, also
Ich könnte antworten.
Ja. Willst
du zuerst?
Ne, ich wollte eigentlich nur sagen, wie schön ich das finde, dass Hamsti Damsti jetzt eigentlich schon immer an der Tür steht, wenn ich komme.
Ja. Ich finde, Hamsti Damsti ist auch ein mehr als würdiger Ersatz für die Betriebspsychologin. I'll leave that out there.
Okay, shots fired.
Und Hamsti Damsti hat gestern, wollte ich, also man muss dazu sagen, es war tagsüber, es ist eigentlich, da schläft er eigentlich.
Mhm.
Habe ich versucht, ihn am Bauch zu kraulen.
Ja.
Während des Schlafes.
Okay.
Er schläft hinter seinem Hamsterrad so auf dem Rücken manchmal, das ist sehr süß. Und ich schwöre dir, der hat mich in den Finger gebissen, dass ich quasi kurz schreiend an die Decke gegangen bin.
Ist vielleicht ein Kampfhamsti-Damsti.
Das Ding kann ganz schön beißen.
Ein Pit-Hamster.
Ja, ein Pit-Hamster.
Ein Staffordshire Bull-Hamster.
Ja, vielleicht, es wurde ja im Treppenhaus bei der Freundin von meiner Ex-Frau gefunden.
Ja.
Und wir wissen ja quasi gar nicht, was wir uns da eingekauft haben. Ne? Also wir wissen, es ist ein zungarischer Zwerghamster, aber wir wissen nicht, ob der für die Fighting Pits trainiert
wurde. Und woher wisst ihr das mit dem Zungarisch? Habt ihr gegoogelt oder woher wisst ihr das? Tierarzt vielleicht?
Ja, also Conny hat gegoogelt.
Ah.
Ich glaube, es ist sogar noch, weißt du was?
Ja.
Conny hat, glaube ich, 2 Hamster behalten.
Mhm.
Und die haben sich schon während ihrer Zeit im Karton, hatten die, glaube ich, schon 6.
Womit wir wieder beim Dating werden.
Und das heißt, es gibt jetzt noch ein oder zwei zungarische Zwerghamster zu vergeben.
Wir könnten, ja, das wäre vielleicht ein zweites, drittes Standbein für uns. Ein zungarischer Zwerghamsterverleih.
Zucht.
Ja.
Verleih ist aber auch gut. Eigentlich wollte ich Verleih ist viel besser. Und glaube ich, sagt man auch nicht mehr bei Tieren.
Nein.
Aber ich wollte nur sagen, falls jemand einen zungarischen Zwerghamster sucht, kann er sich auch bei mir unter bernie.mai@gmail wetten. In Berlin bevorzugterweise.
Für 3 Hamster kriegt man auch ein Glas Honig dazu. Gut, ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis.
Nein, ich glaube, Hamster-Content ist unser beliebtestes Segment.
Okay.
Im Moment.
Gut.
So I heard. Weißt du was? Am Samstag wollte ich joggen, Rüdiger. Bewegte Anekdote aus meinem Leben.
Mhm.
Und ich jogge dann meistens oder ich fahre mit dem Fahrrad. Am Samstag jogge ich in meinem Tiergarten und da fahre ich mit dem Fahrrad quasi über die Charité.
Moment, haben wir Samstag nicht sogar noch Tischtennis gespielt?
Ja.
Du machst so viel Sport, Bernie.
Nee, Freitag haben wir Tischtennis gespielt.
Das kann auch sein.
Habe ich aber auch vorher Sport gemacht. Und danach bin ich 40 Minuten nach Neukölln gefahren.
Mhm.
Genau, Samstag laufe ich da und fahre da mit dem Fahrrad immer hin und fahre immer über die Charité und da kam ich diesmal nicht durch, weil da war ein riesen Presseauflauf.
Ich weiß warum.
Und dann hat der Polizist gesagt, habe ich gesagt, kann ich da nicht durch? Dann hat er gesagt, natürlich, da hinten rum. Dann habe ich gesagt, dann fahre ich an allen Kameras vorbei.
Mhm.
Ja, dann halt nicht, meinte er. Und ich habe dann nachgeschaut, was da los war. Du weißt es auch?
Ja, ich habe Angst, den Namen falsch auszusprechen. Ja.
Aber der Kreml-Kritiker. Alexei Nawalny.
Nawalny, genau. Ja.
Der im Koma liegt, wurde in die Charité transportiert, ich glaube im Hubschrauber. Und die Presse war.
Nee, ich glaube nicht. Ich habe Bilder gesehen, wie da ein Auto fuhr. Ja, ein Krankenwagen.
Mhm. Gut, auf jeden Fall, die Presse war vollzählig. Und wie so oft nicht wegen mir.
Mhm.
Kurz zuckt es immer in mir auf. Ich fahre um die Ecke. Überall Presse, ich denke, jetzt haben sie es gecheckt, der Brennerpass, jetzt Bernie Meier, jetzt haben sie ihn abgefangen, jetzt Statement zum Brennerpass, wie erklären sie sich diesen durchschlagenden Erfolg des Relaunches ihres Podcasts Brennerpass und dann ist es doch nur wieder für einen im Sterben liegenden Kreml-Kritiker.
Tja.
Kann nichts machen.
Ist vielleicht, naja.
Ja gut, mein Witz war so eindeutig.
Ja.
Nils Ruf 90er, gut. Dann müsste man nicht mehr, muss man nicht mehr korrigieren. Gut. Rüdiger, warum habe ich eigentlich kein Earl Grey, bitte?
Weil du während des Soundchecks geschrien hast, Rüdiger, räum dein scheiß Catering weg.
Nein, das ging nur gegen die Croissants.
Ja.
Die Croissants wollte ich hier nicht auf dem Tisch sehen.
Rumgekrümelt in dieser Bergamott. Oh fuck, jetzt gieße ich hier.
Ja, das glaube ich, macht man auch nicht so. Das musst du, glaube ich, ganz abschrauben, den Deckel.
Oh.
Entschuldigung, ich wollte nur weitere Wasserschäden auf deinem Redaktionsmanuskript verhindern.
Teeschäden.
Wobei ich nicht weiß, ob das einen Unterschied macht in deiner Vorbereitung.
That was evil.
Ja. Okay, News der Woche, Rüdiger.
Ja.
Champions League Finale gab es gestern.
Mhm.
Du hast geguckt?
Ich habe es geguckt. Hast du es auch geguckt?
Ja, ich habe es geguckt. Und ich muss sagen, ZDF hat mich gefreut, dass man es da schauen kann.
Bellariti hat dich auch gefreut?
Ich hätte beinahe auf DAZN umgeschaltet.
Ja.
Weil ich finde, das, was da kommentatorenmäßig geboten wurde von Bellariti, nichts gegen the person himself, aber das war so, rein rhetorisch war das so ein 100-minütiges, das sagt man nicht mehr.
Mhm.
So ein bisschen, ne?
Ein bisschen, ja.
Ja. Und ich würde sagen, eine Parade von relativ belanglosen Anekdoten.
Ja.
Ist dir eigentlich aufgefallen bei der Berichterstattung, dass relativ selten die Trainerbänke gezeigt werden? Jetzt ist in so einem Stadion eh nicht viel los an so Kulisse, was man zeigen kann, so exklusiv. Aber ich hätte dann doch gern mehr den hadernden Tuchel gesehen auf seinem Cajon.
Ja, was ist, hat Tuchel eigentlich gehumpelt?
Ja, der hat sich einen Fuß gebrochen vor kurzem.
Ah, der Arme.
Der saß, deshalb saß der auf so einem Hocker und es sah aus, als würde er auf dem Cajon spielen. Weißt du, Cajon
ist ja
nicht so.
Ja.
Und mein Kumpel Jonas hat dann gesagt,
den habe ich übrigens gestern im Schwimmbad getroffen.
Ja, genau.
Ja.
Der hat gesagt, der vertont wahrscheinlich einfach die Schussgeräusche.
Das wäre gut.
Das ist ein Riesengag, oder?
Ja. Das ist ein Riesengag.
Ja.
Ich habe ein bisschen Schrecke gekriegt, als ich den Tuchel gesehen habe.
Das hast du damals schon gesagt, als er bei Dortmund angefangen hat und sich sein Bart abgerupft hat. Hat es damals schon gesagt. Ich habe ein bisschen Schreck bekommen, als ich Tuchel gesehen habe. Ich glaube, das hast du alle 3 Wochen dann gesagt.
Ja, das, ja.
Seit er sein neues asketisches Self ist.
Ja.
Du meinst, weil er so dünn ist und
ja,
so.
Aber das, ja, schon.
Ja, aber ich finde.
Es hat aber auch vielleicht mit der Cajon-Haltung zu tun.
Ja. Wie fandest du das Spiel?
Ich habe schon ewig keine 90 Minuten mehr geguckt. Ich fand's ganz okay. Wenn es, also normalerweise immer so ein Indiz, wie oft greift man zum Handy zwischendurch, das habe ich mir relativ verkneifen können. Ich fand es nicht unspannend. Obwohl spannend, nee, ich war mir eigentlich sehr sicher, dass Bayern gewinnt. Ich fand's nicht so schlecht.
Du hast ja Lyon und Barcelona nicht gesehen, ne?
Nein.
Noch die Leipzig-Spiele nicht?
Nein, das war jetzt das Erste, was ich gesehen habe.
Das waren halt alles viel amüsantere Spiele.
Ja, das glaube ich.
Also das war jetzt das Schlechteste in der Serie.
War jetzt so ein bisschen halt so ein Endspiel halt, so ein 1-0 Endspiel.
Ja. Mhm. Aber letztlich, spannend ist es natürlich trotzdem irgendwie, weil es ist ja ein Endspiel.
Ja, eben.
Das besorgt sich von selbst die Spannung, kann man sagen.
Es gab irgendwie über Paris lag so ein bisschen ein
Hauch von Krawall und
ein Hauch von
aber brennenden Autos?
Ein Hauch von Versagen auch.
Und
die haben den Ball nicht reingekriegt irgendwie.
Nee.
Und Neuer hat irgendwie mal wieder so ein bisschen Magic.
Falls ihr im Hintergrund Flugzeuge hört, das sind die letzten Flugzeuge, die von Tegel aus hier fliegen. Wir nehmen das nochmal mit in der Atmo.
Mhm.
Weißt du?
Ja, ich fürchte, es war nur ein Auto, das über Kopfsteinpflaster fährt.
Ach, Rüdiger.
Entschuldigung.
Mann. Natürlich, meistens ist es eh nur die Tram, was du hier hörst. Aber ich wollte diese Tegel-Atmosphäre nochmal ein bisschen in den Podcast bringen.
Ach, Tegel. Ich mag Tegel so gerne eigentlich.
Macht der jetzt zu oder nicht?
Ja, der macht zu.
Im November oder?
Nee, ja, er war jetzt zwischenzeitlich ja schon zu, so, aber er hat, also ein paar, ab und zu sieht man mal einen Flieger, aber nicht mehr so viel wie früher, aber jetzt macht er richtig zu.
Es wird mir fehlen, hier vom Schlegel-Leuchtturm aus den Fliegern zuzuschauen.
Ein bisschen, aber sag mal so, schon meine Tochter wird ein Drittel mehr Unterricht haben, weil ihr Gymnasium liegt in der Einflugschneise und das ist einfach so, der Lehrer muss alle paar Minuten sozusagen den Redefluss unterbrechen.
Ja, ich war früher auch öfter in der Gegend, ich kenne das, wie es da ist. Aber ist doch eigentlich schlecht, wenn sie jetzt mehr Unterricht hat.
Nee, ist schlecht oder nicht schlecht? Ist
schlecht für sie.
Schlecht für sie, ja, stimmt.
Unterricht, wer mag Unterricht?
Wer mag Unterricht? Andererseits, ja, Schulöffnung. Im Moment freuen sich noch die Kinder auf die Schule. Bei mir, sag ich mal.
Ja,
ganz einfach, um ihre Kumpels und Kumpelinen wiederzusehen.
Okay, gut. Weiß nicht, ob das repräsentativ ist, dass sich Kinder auf die Schule freuen.
Naja, weil aber sie ihre Kumpels und Kumpelinen wiedersehen wollen.
Ja, trotzdem, ich weiß nicht, das überwiegt. Ja. Das überwiegt.
Ja,
noch. Okay. Ja gut, du hast ja auch so wunderbare Musterkinder, insofern.
Die Verachtung, Bernie.
Da möchte ich, da können wir nicht mithalten mit unserem Defetismus, mit unserem Schuldefetismus hier. Dann machen wir einfach weiter mit den Kulturtipps der Woche. Ich weiß nicht, ob du dein Sky-Abo, du vergisst oft so, dein Sky-Abo zu kündigen, solange bis du wieder eine neue HBO-Serie gucken kannst. Oh, jetzt kommt Christina, jetzt müssen wir mal ein kurzes Päuschen machen, Sekündchen. So, jetzt haben wir einen Schnitt gemacht und Christina ist jetzt schon da, aber sie kommt nicht zu Wort.
Nee.
Wie sie es gehört für so ein Two Old Dudes Talking Podcast, ne?
Ja.
Nein, aber Christina ist ja quasi der Fokus, der Dreh- und Angelpunkt. Sagt man das noch?
Das sagt man wieder.
Sagt man wieder. Des nächsten Segments. Sie ist aber quasi jetzt schon befugt, in die Sendung korrigierend einzugreifen, falls hier wieder Unsinn getrieben wird von uns.
Ich höre sie schon kichern.
Hallo Christina.
Hallo, ich muss schon lachen die ganze Zeit.
Und vor allem,
ich bin befugt, wie geil ist das denn?
Ja, vor allem du bist auch befugt, diese wunderbare Anekdote zu erzählen, die sich in der Zwischenzeit in unserer Umbaupause zugetragen hat. Nämlich, wir nennen es Bröselgate.
Ach so, da sind wir. Ich habe gebröselt.
Ich würde es gerne aus Christinas Sicht hören. Sie hat es so schön, sie konnte es so schön wiedergeben.
Genau.
Es sind verschiedene Dinge passiert. Also ich habe auch mein T-Shirt verkehrt. Aber sag du doch.
Mensch, jetzt hast du schon, also Bröselgate war folgendes. Ich sitze hier, der Rüdiger sitzt hier wie ein großer Junge mit einem Croissant und beißt genüsslich rein. Und dann kommt sein Kumpel Bernie und sagt, möchtest du nicht doch lieber einen Teller haben? In dem Moment gucke ich zu Rüdiger, alles voller Croissant-Krümel auf ihm, auf seiner Hose, schon auch mitunter auf dem Boden. Dann hat er die Krümel von sich selber abgegessen. Mhm. Und dann gucke ich zu Bernie rüber und dachte, Mensch, das ist ja ein richtig ordentlicher Typ. Und dann sehe ich, dass er sein T-Shirt verkehrt rum anhat und dachte ich, was für eine Diskrepanz.
Ja.
Und dann habe ich direkt schon mal Schamgefühl ausgelöst.
Ja.
Und
ja,
ich war noch nicht mal 5 Minuten da. Mhm.
Aber Schamgefühl ist das Basisgefühl dieses Podcasts. Insofern hast du uns eigentlich, war eine sehr stellvertretende Anekdote.
Scham oder Schamgefühl? Scham.
Du meinst mit Schirm, Scham und Melone?
Mit fehlendem Schamgefühl empfindet man keine Scham.
Okay, jetzt überfordern
wir uns gegenseitig. Ja.
Können wir kurz zurück zu Fußball kommen?
Gut, ja, Fußball.
Oh.
Hast du gesehen, dass der Experte im Studio Sandro Wagner war?
Ja, das habe ich gesehen.
Und Sandro Wagner hat auch tolle Dinge erzählt.
Ja.
Er hat über verschiedene Leute was gesagt. Zum Beispiel hat er gesagt, Gnabry ist ein super Typ. Mhm. Gnabry hat eine tolle Familie und eine hübsche Freundin.
Mhm.
Ist immer eine gute Begründung für einen super Typen, glaube ich. Und vor allem hat er gesagt, aber er zieht sich an wie ein Marsmensch.
Oh.
Und er möchte gerne mal zu Gnabry sagen, Mensch, Junge. Und dann hat er sich aber, hat er kurz gestockt und hat gesagt, aber die jungen Leute von heute, die können ja anziehen, was sie wollen. Sandro Wagner.
Ja.
Dann ging es um Lewandowski. Er hat gesagt, Lewandowski, das ist ein Mensch, der sich gern mal auch aus dem Training rausnimmt. Weil es ein Vollprofi. Der weiß, wann er sich schonen muss.
Interessanter zu sagen. Ja. Ah ja, okay, verstehe.
Und der Lewandowski, ich glaube, das meint schon, der hat oft keinen Bock.
Mhm.
Aber weil er hat kurz die Kurve gekriegt, damit ein Vollprofi weiß hat, wenn er keinen Bock hat, darf.
Okay. Mhm.
Und er hat gesagt, Lewandowski isst Sachen, der hat Sachen auf dem Teller, die hätte er noch nie im Leben bei irgendjemand gesehen. Die haben Farben wie Blau und Grün.
Blau und Grün.
Jetzt frage ich mich, was könnte das sein? Was ist Robert Lewandowski? Ich habe sofort.
Bohnen?
Auf Smarties habe ich getippt.
Ja. Blaue.
Essen doch Sportler, oder?
Was kann man Blaues essen? Blaubeeren?
Aber das hätte Sandro Wagner schon mal gesehen.
Wahrscheinlich.
Oder? Ja. Was gibt es grün noch?
Grün?
Grün gibt es viel, ne?
Grün, ja, so Gemüse habe ich gehört.
Aber vielleicht ist Sandro Wagner auch so ein Hardcore-Karnivore, dass der, wenn der was Grünes sieht, so, hä? Ist das?
Das würde ich ihm zutrauen.
Ja, genau.
Schade, wenn ich der Sandro Wagner wäre, ich esse bestimmt nichts Grünes.
Ja, da muss jetzt zu Ende kommen.
Und esse nur das Fleisch von dem Schalker-Chef, der heißt doch Tünjes oder so ähnlich.
Wow.
Ich schieße gleich ein Tor, hurra, der Sandro vor. Wenn ich der Sandro Wagner wäre, ich esse nichts mehr Grünes.
Also, dass du die Kurve noch kriegst, von Reim auf Grünes zu finden, der mit Fleisch zu tun hat.
Bernie.
Fucking wow.
Ich mache das beruflich.
Blows my mind.
In dem Moment habe ich auch gedacht, ich unterbreche lieber nicht dafür. Ich wusste, da kommt was Großes.
Du wolltest aber was sagen, aber Rüdiger hat dich nicht gelassen, weil er den Sandro-Song schon auf den Lippen hatte.
Ich habe nur gedacht, es wäre doch schade oder es wäre doch eigentlich cool, wenn es sowas wie eine Funktion gibt, dass man die Leute immer danach anschreiben kann. Hallo, wie haben Sie das denn gemeint, den Typen, von dem du gerade geredet hast?
Im Fernsehen?
Ja, live so. Wie meinst du das? Mit den Sachen auf dem Teller, grün und blau, da müsste man nicht im Podcast darüber reden.
Hm,
aber das wäre ja der Fun dann weg.
Das tun viele Leute vielleicht auch. info@zdf.de.
Ja, genau.
Lieber Sandro.
Oder twittern es.
Ja, so ist gemeint.
Das Sandro-Wagner-Lied ist ein Standard.
Echt? Ach so, du hast immer dieselbe.
Ja, immer also die Melodie ist gleich. Und wenn ich der Sandro Wagner wäre, dann kommt sozusagen die Variable.
Ah.
Dann kommt immer, ich schöße gleich ein Tor, hurra, der Sandro vor und dann Wiederholung des ersten Teils. Also, okay. So, es ist extrem beeindruckend, was ich gerade gemacht habe, aber dann, wenn man das weiß, auch nicht so beeindruckend.
Okay, danke, dass du es direkt dann erklärt hast.
Nee, das ist einfach nur so unter Kollegen auch.
Hacky.
Wie der Witz läuft und so. Ja,
okay, cool.
Okay, das letzte Mal, dass du das gesungen hast, ist aber, glaube ich, fast ein Jahr her.
Ja, naja, jetzt Sandro wieder da aus China. Ja.
Hm.
Naja, jetzt haben wir eine Dame da und dann gebe ich an. Wie toll ich grübeln kann.
Ich habe mir ja für dieses letzte Lyon-Spiel, habe ich mir ja The Zone geholt.
Mhm.
Ich habe es geschafft.
Kenne ich.
Kennst du?
Ja.
Ich habe es geschafft, mir irgendwie nochmal so einen Gratis-Monat zu besorgen.
Wie hast du das gemacht?
Weiß ich nicht, ich habe einfach eine andere E-Mail-Adresse benutzt.
Das
du bist über einen VPN-Server, hast.
Das reicht eigentlich nicht, ne?
Nee, wollte ich gerade sagen, weil du musst doch deine PayPal-Geschichte angeben und.
Eigentlich
das
checken
doch,
die sowas.
Ja, eigentlich schon.
Die machen das.
Jetzt hören sie zu und denken sich, fuck.
Fuck.
Ja.
Aber gut.
Dann sollen sie ihn mir halt wieder wegnehmen,
ich
den
sag
Gratis-Monat.
Mal, wenn diverse Streaming-Dienste.
Bring it on, The Zone.
Bei uns zuhören würden, dann würden wir eh Ärger kriegen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder Markus Kafka, weil ich immer noch seinen SkyGo-Account benutze. Und da kann ich jetzt aber zum Glück die NBA Playoffs gucken.
Mhm.
Und die machen was ganz was Schönes. Erstmal ist quasi, da es gibt sehr wenig Werbung, die sind ja alle in Disney World, in ihrer Bubble, da gibt es sehr wenig Werbung, das, alle tragen T-Shirts, also außer wenn sie ihre Trikots nicht tragen, tragen alle Black Lives Matter T-Shirts, das ist auch sonst irgendwie überall hingepflastert, schon mal sehr sympathico, und dann haben sie auch noch so die restliche Werbung, also Werbung ist es ja nicht, aber so die Banden sind beschriftet mit, glaube ich, stay healthy, wear masks, keep your distance, bla bla bla. Mhm. Die haben ja auch so ein Testverfahren in, wie sagt man, pioniert,
okay,
die NBA, was dann ja später Schule gemacht hat.
Aha.
Sind echt, scheinen die Good Guys zu sein.
Verstehe. Geil.
Auf jeden Fall haben die auch noch was anderes gemacht, und zwar die blenden virtuelle Zuschauer ein. Die, quasi die Ränge sind mit LED-Wänden besetzt, und da kannst du dann Leute sitzen, sehen in, die, quasi in ihren Zoom-Calls irgendwie. Und entweder aufmerksam zugucken, aha, oder sonst einen sonstigen Nonsens machen.
Okay, das sind also schon Leute, die das Spiel gerade sehen?
Ja, cool. So wie wenn du jetzt quasi das Spiel siehst auf deinem Laptop, aber du wirst halt dabei abgefilmt und dann rein projiziert in so einen virtuellen Sitz dieser Basketball-Arena.
Ich finde das besser als nichts.
Das ist sehr lustig.
Ja.
Das ist tatsächlich spaßig anzuschauen, es hat was Putziges. Und dazu machen sie so ein bisschen, pumpen sie so ein bisschen Crowd-Noise rein,
ja,
aber nicht so hart wie die Stadionspur bei der Zone.
Ja, die ist die, hart. Und aber auch
die ungefähr klingt wie bei einem Westernhagen-Konzert irgendwie.
Ja, und die Musik.
Sagt man auch nicht mehr, ne? Westernhagen-Konzert. Sagt
man, kennt man nicht mehr.
Hast du jetzt und, aber gesagt. Ja, also ja, musst du auch zu stehen.
Aber es muss immer ja raus, um es dann zu sehen, wie fühlt es sich an, sagt man es noch, sagt man es nicht mehr.
Hast du Champions League geguckt zufällig?
Guckst du Westernhagen-Konzerte?
Nee, ich gucke das nicht. Aber nee, ich muss euch erzählen, da werdet ihr wahrscheinlich total neidisch sein. Ich war beim letzten Triple, das ist schon ein paar Jahre her, bei der Aftershow-Party dabei von Bayern München. Hm. Da haben die in Berlin, glaube ich, gegen Stuttgart oder so, irgendwas, da haben sie ein Triple geholt.
Naja, also wenn es in Berlin war, dann war das erst das Double.
Nee, aber da haben sie dann, das war der letzte Termin und dann war das die Triple-Feier.
Sicher?
Ja, das war 2000.
13 muss es gewesen sein.
2013.
Ich dachte, das hätte mit dem Champions League, nee, aber das Triple-Ende hat mit dem Champions League-Finale geendet, glaube ich. Weil da,
aber das war nicht in Berlin?
Nee.
Nein.
Aber gegen Stuttgart und haben sie in Berlin irgendwas gewonnen.
Stuttgart, glaube ich, Stuttgart in Berlin.
UEFA Cup?
Müsste DFB-Pokal gewesen sein, aber da war Stuttgart, glaube ich, schon seit
auf jeden Fall,
34 Jahren
wollte ich nur sagen, dass ich auf dieser Aftershow-Party mit dabei war, weil meine Freundin damals mit ihrer anderen Freundin DJ gemacht hat. Und ich war in diesem Raum mit diesen ganzen krassen Bayern-München-Spielern, die damals ja alle noch bei der, mitunter auch bei der Nationalelf gespielt haben. Und das war so aufregend. Dann haben sie irgendwann alle angefangen zu singen, Thomas Müller ist homosexuell, schwul, homosexuell, schwul. Das habe ich sogar aufgenommen auf Video. Ribéry ist da rumgelaufen, ist ja mein Favorite, weil er so hässlich ist. Und Manuel Neuer war da auch wunderschön, groß, stark. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Mein Sohn hält mir das immer noch vor, wie ich nicht die Leute da angesprochen habe, dass ich ein Autogramm kriege.
Hm. Hattest du gar keinen
Impuls?
Kontakt?
Ja doch, ich habe mit, ich glaube mit Podolski habe ich kurz mal.
Okay, das muss lange geküsst, her. Das muss lange aber, her sein. Podolski spielt, glaube ich.
Nee, Schweinsteiger, der Bruder aber, von Schweinsteiger, Schweinsteiger war da, dann war sein Bruder noch da.
Ja, das ist gut möglich.
Ja, das war 2000, was haben wir jetzt, 7 Jahre ist es her.
Aber Podolski lädt man vielleicht auch bei jeder größeren Fußballfeier im Land ein, ganz wegen der guten Laune.
Oder war ohnehin da. Nee,
Podolski war es nicht, ich habe es verwechselt mit Schweinsteiger.
Ja.
Die verwechselt man auch leicht.
Nee, so gar nicht eigentlich. Aber ich wollte nur sagen, ich habe die alle schon mal gesehen in einem Raum. Sogar der Arzt war da.
Am Müller-Wohlfahrt?
Ja.
Ja.
Sogar der Arzt war da.
Der gute alte Winnetou.
Ja.
Mensch. Also seid ihr ein bisschen neidisch jetzt?
Ja. Es übertrifft alle unsere persönlichen Erfahrungen mit Fußballern ungefähr 99%.
Ich habe sogar noch ein Video davon, das kann ich euch gleich zeigen.
Ja.
Das habe ich auf Facebook noch oben drauf, wie sie Thomas Müller als homosexuell schwul rufen.
Vielleicht dürfen wir das sogar posten.
Bestimmt.
Dann würgen wir dem Thomas Müller direkt nochmal einen rein.
Ja, dem würgen wir eigentlich keinen rein.
Nee, stimmt, eben nicht.
Genau, den Rest der Mannschaft.
Ja. Eben.
Genau. Wieso, was ist los?
Nee, warum? Weil,
Lieder, finde ich, singt man jetzt aber nicht.
So. Ah, ja. So, das ist ja quasi was, das würde man, glaube ich, eher als Running Gag bezeichnen, so zur seiner eigenen Sicherheit. Ich glaube nicht, dass das noch so ein zeitgemäßer Humor ist. Wobei ich beschreiben möchte,
ob 7 Jahre her
2013 so zeitgemäß war.
Ja, aber das wäre ja nochmal ein komplett anderes Thema über die Homosexualität im Fußball, ne?
Ja.
Dann möchtet ihr jetzt auch nicht sicher nicht drüber reden.
Machen wir eine eigene Sendung zu. Ja. Kannst du wiederkommen.
Ja, genau, sind alle schwul.
Wenn das unser Fazit ist, dann ist es eine kurze Sendung natürlich. ich wollte noch sagen, dass ich, genau, wegen HBO. Hast du geguckt irgendwas von meiner Empfehlungsliste?
Bernd, ich gucke alles, was du mir empfiehlst.
Ja, okay.
Ich habe, nein, das stimmt nicht. Ich habe To All the Men, Boys I've Loved Before, das habe ich nicht geguckt.
Okay.
Aber ich habe geguckt.
Das ist entschuldigt. Das ist auch wirklich die konservativste und schnuckligste und eigentlich bisschen sinnbefreite Rom-Com, aber mich rührt es zutiefst.
Das würde ich auch nochmal gucken. Ich habe natürlich überlegt.
Ich habe Tränen in den Augen gehabt, als der Mann dann sie abgeholt hat, Laura Jean, und am Ende und gesagt hat, sie so, was machst denn du hier und so. Und ich weiß doch, dass so, es schneit, hat plötzlich geschneit. Ich habe angenommen, die ganze Film über wäre Sommer, aber plötzlich hat es geschneit bei so einem Altenheim-Abschlussball. Und dann hat er gesagt, ich weiß doch, dass du bei Schnee nicht gern Auto fährst. Die Tränen in den Augen, weil ich bei Schnee auch nicht gern Auto fahre. Gut, Entschuldigung, was hast du geguckt?
Ich habe geguckt Lovecraft
Country.
Ja. Die erste Folge. Aber gar nicht geahnt, auf was ich mich da einlasse.
Das haben viele Leute nicht geahnt.
Ja, obwohl es einem schon so ein bisschen in den ersten Minuten, wenn er noch einen Lovecraft-Traum hat, schon, also das Genre vielleicht einem so ein bisschen so eingeführt wird. Aber es hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, ich werde das weitergucken.
Es gibt einen Roman von Matt Ruff, der ist verfilmt worden von Misha Green. Das ist die Showrunnerin.
Ja.
Und die hat was gemacht, was irgendwie, also sie kommt irgendwie aus diesem Jordan Peele-Stall, ne? Get Out und so. Und die hat was gemacht, was irgendwie offenbar gar nicht zusammenpasst. Nämlich sie hat so diesen Real-Life-Horror, wenn man so will, von Rassismus in den 50er Jahren zusammengebracht mit dem ganz so pulpy, schleimigen Monster-Horror von H.P. Lovecraft.
Ja.
Und es geht in dieser Debütfolge, naja, ich will es eigentlich nicht spoilern. Ich kriege wieder Spoiler.
Das ist gefährlich.
Nee. Genau. Spoiler. Aber es fängt schon sehr Special-Effects-lastig an, sagen wir es mal so.
Ja.
Das kann man sagen, weil das ist ab Minute 1 gibt es Glibbermonster.
Ja, das war sehr gut. Spoiler. Es war, weil auch dieser Rassismus-Horror ist
eigentlich
ist
schlimmer als der andere, ne?
Hast du gewusst, dass es da, kanntest du den Begriff der Sundown Town oder der Sundown County?
Sunset Towns, ja. Nee, kannte ich nicht. Nee, kannte ich nicht.
Ich auch nicht.
Das ist ein Begriff, ja, das waren während der Segregation Amerikas, waren Städte, wo du als farbiger Mensch nach Sonnenuntergang dich nicht in der Stadt aufhalten darfst draußen. Und genau, das fand ich relativ, das war sehr greifbar in dem Ding und sehr schockierend.
Da kommt es zu einer Verfolgungsjagd mit einem Polizeiwagen, und in der man nicht schneller als 25 Meilen per Stunde fahren darf, weil man sonst genauso verhaftet wird. Das Problem, Dilemma ist aber, man musste rechtzeitig vor Sonnenuntergang aus der Stadt raus und durfte aber nur so und so schnell fahren, weil in jedem Fall ist man quasi verhaftet worden. Also ein echtes Dilemma, kann man sagen. Und das ist, finde ich, eine der besten Verfolgungsjagden, die ich je in der Serie gesehen habe.
Ja.
Die Charaktere sind, finde ich, ganz extrem wunderbar und nachvollziehbar und toll. Die Handlungssprünge, die da gemacht werden, sind weird, schnell.
Mhm.
Aber irgendwie stört es mich nicht.
Nee.
Ich glaube, man kann sagen, dass man sich königlich amüsiert bei etwas, was trotzdem mit so viel Rassismus dazu zu tun hat, ist ein bisschen schwierig. Aber vielleicht ist das auch genau, also Misha Green hat in einem anderen Podcast erzählt, das ist das, was sie auch hinkriegen wollte. Sie wollte unterhalten und zwar volles Brett.
Nee, ich kann es nicht sagen, ohne dass ich schon wieder spoile. Ich sag's nicht, ich finde auch die Schauspieler super. Ich habe gesehen, dass unser lieber, wie heißt der, Michael, also unser Omar Little aus
der kommt aber
Dubai auch noch vorkommt. Ich werde weiter gucken. Dann habe ich geguckt. Soll ich weitermachen?
Ja, bitte.
Erste Folge, I may destroy you.
Ich möchte noch sagen, dass Courtney B. Vance ein hervorragender Schauspieler ist. Der spielt den Onkel von unserem Protagonisten.
Ja, stimmt. Ja.
Ich muss auch immer nachschauen, wie er genau heißt. Aber jetzt weiß ich es. Okay. I may destroy you, hast du gesehen?
Ja. Auch nur die erste Folge. Du hast das wahrscheinlich letztes Mal schon gesagt, ich war gar nicht klar, dass diese Michaela Cole das auch selber geschrieben hat, zum Teil auch Regie geführt hat. Das fand ich auch sehr beeindruckend.
Ich glaube, es hat auch autobiografische Züge.
Okay.
Kennst du eine von den Serien, von denen wir hier sprechen?
Nee, gar nicht.
Okay.
Was, über welchen Streamingdienst redet ihr überhaupt?
Ach, diverse.
Das
wäre Sky, ne?
Das habe ich jetzt beides über Hulu bzw. HBO geguckt.
Okay.
Oder dem HBO-Plugin.
Wo auch immer man so HBO-Serien halt in Deutschland gucken kann.
Ah ja.
Das hat ja auch diverse Quellen. I May Destroy You ist eine Serie, wo es darum geht, dass eine Frau, vordergründig geht es darum, dass sie quasi so gedate-raped wird und rausfinden will, wer es war. Sie kann sich nicht mehr genau erinnern, wegen Drogen, umnebelte Nacht. Mhm. Aber es geht eigentlich um viel mehr. Es geht tatsächlich um ihren Beruf, wie sie feiert, um ihre Freunde, um Schwarzsein in London, aber auch in Rom. Und ja, also ich habe nur zwei Folgen geguckt, aber ich weiß, dass es sich am Ende, also es geht, weicht ganz weit weg von dieser Whodunit-Handlung, die interessiert irgendwann keinen mehr, kommt aber am Ende wieder dahin zurück. Also ich muss auch erst weiterschauen. Aber wie fandst du es?
Ich fand's gut. Ich fand, es hat eine sehr, sehr hohe Energie, finde ich. Auch wie die miteinander umgehen, wie die ausgehen. Ich habe total Bock auf, nach 6 Monaten Corona, auf Ausgehen gekriegt. Ich habe total Bock auf London gekriegt.
Total Bock auf Ecstasy.
Ja.
Auf Drogen kriegt man ein bisschen Lust, wenn man das
sieht. Kriegt man schon ein bisschen Lust. Sie ist sehr, ja, und ich kann sie ja nur aus dieser sehr ernsten Black Earth Rising Wanda-Serie. Ich fand sie auch sehr lustig. So, ich fand's super.
Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja. So ein bisschen, kennt ihr dieses Filmgenre Rape and Revenge?
Es ist so, ja, so ein bisschen, glaube ich.
Ja, ja. Also da geht es halt, ich weiß nicht, so 60er oder so, dass das so anfing, dass dann so Frauen dann, also wenn die vergewaltigt wurden, dann wurde das so gezeigt und dann die Frauen, wie sie dann halt wütend und in so total krassen Rachefeldzügen diese Männer abschlachten.
Filetieren, ja.
Zählt da auch Last House on the Left dazu? Nee, das ist dann später. Das ist
ich weiß es nicht, ich habe jetzt keine, ich habe mir mal so ein kleines Buch darüber gekauft, weil ich es irgendwie ganz spannend fand, wie da schon versucht wurde darzustellen, dass, also, ne, wie die Frauen und die Männer und die Unterdrückung und dann in Form von so einem Kunstgenre, wie viel Gewalt da auch dahinter steckt, auch von der Frauenseite, wie viel Unterdrückung, wie viel Wut und so. Mhm. Das kann natürlich sein, wenn du I May Destroy You. Da habe ich jetzt so gedacht, ob es auch in die Richtung am Ende geht, dass die dann voll so massakermäßig. Ja, ihr habt gerade erst angefangen.
Ja, genau. Ja, wir wissen es nicht.
Interessant, vielleicht gucke ich mir das an.
Ja, ich glaube, es könnte dir gefallen. Ohne dich schon so gut zu kennen, aber. Ich muss mal dazu sagen, eine der blödsten Sachen, die ich mal gesagt habe, ist, ich habe ein Buch geschrieben, ich glaube, es gefällt dir wirklich gut. Schäme ich mich heute noch dafür. Ich korrigiere mich jetzt immer und korrigiere mich auf, ich glaube, es ist ganz amüsant. Schreibt das Feuilleton. Korrigiere ich mich immer. Nein, das war ein Scherz.
Aber wie hat die Person reagiert? Das ist jetzt die entscheidende Frage.
Sie hat gesagt, ich habe keine Zeit, zu deiner Lesung zu kommen.
Oh.
Und später hat es mir das noch öfter vorgeworfen, dass ich gesagt habe, ich glaube, es wird dir gut gefallen.
Also ging da aber noch was mit der Frau. Ja. Also hat sie es nicht so abgeschreckt.
Ist das jetzt schon die Überleitung zu unserem Thema?
Fast. Eins möchte ich noch loswerden. Okay. Und zwar, ich habe noch was. Es wird demnächst einen Film von Peter Jackson geben, wo er quasi die Aufnahmen zu den Let It Be Studioaufnahmen. Da gab es schon mal einen Beatles-Film, nochmal neu recycelt und ungezeigte Szenen zeigt und das alles nochmal in neuem Kontext. Das ist nur der Aufhänger. Deshalb gab es einen langen Artikel im amerikanischen Rolling Stone über das Ende der Beatles zu Abbey Road-Zeiten. Mhm. War in unserem Rolling Stone vom geschätzten Kollegen Mike Brüggemeier schon viel früher. Aber das Lustige ist, an dieser Aufarbeitung, weil ich ein wahnsinnig tolles Zitat gelesen habe, und zwar, John Lennon kommt zu einem Meeting der Beatles und sagt, I am Jesus Christ, I have come back again.
Hm.
So weit, so gut,
ja.
Daraufhin sagt Ringo, all right, meeting adjourned, let's go and have some lunch. Das finde ich unglaublich lustige Reaktion ab, wenn jemand sagt, ich bin Christus, ich bin der zurückgekehrte Christus, okay, alles klar, gehen wir erstmal Mittagessen.
Mahlzeit.
Ja. Mensch, weißt du, was mir noch einfällt? Ich habe mir das gar nicht notiert. Ich muss am Ende der Sendung hinweisen, so ein Hörer hat uns gebeten, auf ein gemeinnütziges Projekt hinzuweisen, Trikots für die Welt.
Trikots für die Welt?
Ja, das möchte ich machen, aber mache ich am Ende. Okay, jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich Dating und Online-Dating.
Dating.
Und bevor du das Thema Dating downbreakst, möchte ich dich doch bitten, unseren fantastischen Gästin, wie auch immer, die die, wie ist denn, das kann man nicht sagen, Gast, Gästin, geht, da gibt es kein Gender-Sternchen, oder? Da ist einfach Gast.
Gast.
Ja, gut. Möchtest du das übernehmen?
Vorstellen?
Ja.
Du, ich.
Weil sie ist eine Kollegin von dir, ne?
Sie ist eine Kollegin von mir, Christina Boganski, gerne mal auch nur Boganski genannt.
Boganski.
Ja, Boganski. Womit sie auch kokettiert. Und ist eine sehr geschätzte, sehr lustige Stand-up-Comedienne. War auch schon, ja, Corona ist dir so ein bisschen dazwischen gefunkt, ja, glaube ich. Du warst ja eigentlich gerade dabei, dein Leben damit ganz gut zu bestreiten. Du hat sie es geschafft, das berühmte Kabarett der Comedians im Kabaretttheater Distel. Das macht da dieser Rüdiger Olaf. Und genau, wir haben, ich hatte schon das Vergnügen mit dir, die eine oder andere Comedy-Veranstaltung, die wir gemeinsam, sind wir gemeinsam aufgetreten, aber wenn du, ich das ab und zu mal mache, machst du das, glaube ich, sehr viel. Wie ist es jetzt gerade wieder? Es wird wieder mehr, oder?
Ja, es geht. Also hier in Berlin ist viel die Open-Mic-Szene, aber so Veranstaltungen außerhalb von Berlin ist jetzt auch noch nicht so mega viel wieder.
Ja.
Also.
Und du arbeitest nicht nur als Stand-Up-Comedian, sondern du hast noch einen Job to fall back on, oder?
Nee, im Moment habe ich.
Ah, okay, stimmt. Du hast.
Ich erinnere mich. Einfach
nur Comedy, nur Comedy und Corona hast du gerade.
Comedy,
Corona und genau.
Kinder-Comedy, Corona.
Kinder-Comedy, Corona. Aber eigentlich bin ich Sozialpädagogin.
Genau, daran erinnere ich mich. Aber ich erinnere mich auch, dass du mir gesagt hast, ich habe gerade alle.
Zelt, ich hatte alles.
Du hast alle Seile gekappt ins bürgerliche Leben.
Genau. Und das bleibt doch erstmal so.
Der Hafermilchanteil von deinem Dings ist nach unten gesunken.
Ja, habe ich,
ne,
gesehen.
Ja, ich hoffe,
das ist nicht die gute Barista, ne?
Da ist die von, von Oatly Man.
Sieht schön aus, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen.
Extra ein Podcast.
Extra die Oatly geholt hier. Was ist da hier? Oatly für wie sagt man? Haferhipster. It's a thing. Haferhipster.
Ah ja.
Hafermilchhipster. Christina, wir haben natürlich, es gibt einen Grund, warum wir dich eingeladen haben.
Ja, ich habe das schon vernommen.
Weil du, wie, also ich selbst habe dich schon ertappt bei Anekdoten auf der Bühne über Dating zum Beispiel. Und das Thema Dating liegt uns am Herzen, weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber es beschäftigt jetzt mich zwangsweise ein bisschen.
Ja, wieso?
Seit ein paar, ja, weil mich jetzt auch quasi seit Corona bisschen wieder Single bin, ne?
Das, ach so, seit Corona.
Ja. Ja, da hat man einfach das gut abgepasst mit dem Timing, dass man sagt, macht man einfach mal während Corona Schluss, weil, also zum Anfang direkt, weil dann kann man sich auch sich beide Seiten neu orientieren in so einer neuen Umgebung.
Das ist also das ist gut. Jetzt die, aber nicht die Ex-Frau, oder ist es?
Nein, die Ex-Frau, die ist.
Die schon länger,
ja, ja,
alt. Also
Herr. Die ist schon länger,
die ist schon länger Ex.
Die ist schon länger, Ex. Ja. Okay, also bist jetzt nicht frisch getrennt von der Mutter deines Kindes.
Nein. Da ist alles, okay. Da ist alles tippitoppi.
Ah, das freut mich.
Ex aber in geregelten Bahnen.
Genau. Und dieses Phänomen Online-Dating fasziniert mich seit längerer Zeit und Dating allgemein. Und ja, weil wir auch einen Podcast sind, weil er eben gerade von so zwei so. So old hacky Sex irgendwie. So trotzdem gerne mit dem Thema Mann-Frau beschäftigen möchte, aber irgendwie nie Expertise dazu hat, mussten wir einfach mal ein Thema finden, wo wir uns weibliche Expertise dazu einladen können,
ja,
die hoffentlich ein bisschen mehr zu dem Thema sagen kann als wir. Vor allem Rüdiger muss ganz...
Zumal ich ja wirklich dann leider doch sagen muss, dass ich ein bisschen raus bin.
Leider, ne?
Leider, ich sage leider.
So ein Hohn.
Ich sag... Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Ich
bin leider glücklich verheiratet.
Ja, ich würde das auch nochmal wiederholen an deiner Stelle anders, dass wenn deine Frau das hört, dass sie jetzt nicht denkt, du würdest gerne daten. Vielleicht kannst du das nochmal anders formulieren.
Nee, leider, ich denke da nur an euch.
Hallo, liebe Frau von Rüdiger, ist das nicht gemeint.
Ich bin ein bisschen arrogant, was das angeht, natürlich. Ich habe eure Probleme nicht.
Ja, dafür hat er andere Probleme, okay. Das würde ich jetzt nicht.
Okay, also die Fronten sind schon mal klar.
Die Fronten sind schon mal verhärtet. Gleich zu Beginn des Gesprächs, ist schön. Ja, genau. Und wir haben auch, eins der Highlights wird sein, Rüdiger Rudolf erzählt seine drei kuriosesten Dates, falls er sich zurückerinnern kann.
Aha.
Kriegt keine drei zusammen, ne?
Nee. Ja, ich kriege auch nicht drei zusammen, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Stories.
Ich bin froh, dass wir nicht über One-Night-Stands reden.
Die ja meistens mit einem Date starten.
Bei Rüdiger offensichtlich nicht. Okay.
Oh Gott.
Das verspricht interessant zu werden.
Aber warte mal ganz kurz, das interessiert mich doch noch. Bist du auf irgendwelchen Plattformen oder kommen wir da gleich noch zu?
Ja, da kommen wir gleich zu.
Okay, gut, dann bin ich schon wieder zu voreilig.
Nein, wir wollten ja erstmal den Fokus auf dich lenken. Weg von uns.
Aber das reicht jetzt auch.
Du bist, bist du gerade Single?
Ich bin Single.
Okay, gut. Und würdest du eigentlich, weil das bei Kolleginnen von dir habe ich das ja auch schon mitbekommen, würdest du weiter Single und Dating Witze machen auf der Bühne, selbst wenn du quasi hinter den Kulissen nicht mehr Single wärst? Oder würdest du sofort das offenlegen und sagen, ich bin gar nicht mehr Single, aber damals, als ich es war,
ja, ich,
weil der Humor funktioniert manchmal ein bisschen so, dass man bemitleidenswerter als Single ist.
Ja, ich finde, ich bin ein sehr großer Fan von Authentizität und wenn ich auf der Bühne merke, jemand, also ja, manche machen das einfach aus PR-Gründen oder was auch immer, je nachdem an welchem Punkt ihrer Karriere sie stehen, dass sie jetzt nicht unbedingt sagen müssen, dass sie mit jemandem zusammen sind und dass es sich besser verkauft, wenn jemand da irgendwie auf die Single-Schiene geht. Aber ich würde das wahrscheinlich nicht machen. Würde wahrscheinlich. Also es sind alles, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich dann so in love, dass man mir das überhaupt nicht abnimmt, dass ich bin Single. Nee, ich würde das wahrscheinlich dann irgendwie mit einbauen, dass ich jetzt auch wieder einen Freund habe.
Das heißt, wenn du was auf der Bühne erzählst, dann darf ich das oder muss ich das für bare Münze nehmen?
Also bei mir ist tatsächlich der Kern schon immer auch, jetzt nicht 100%, also vieles ist dann auch, irgendwann fängst du an, so ein bisschen zu abstrahieren und gehst halt andere Wege, aber es gibt sehr konstruierte Comedy und es gibt sehr authentische Comedy. Und okay. Meine Comedy ist sehr authentisch.
Also das lyrische Ich ist das Ich, kann man sagen.
Oft okay. Bei mir ist das schon so, aber ja, bei anderen nicht so. Aber das ist ja auch so eine Geschmackssache, ne? Eine Stilrichtung.
Also ich bin das Thema Dating, wie gesagt, für mich aktueller denn je. Und davor war ich ungefähr, sagen wir mal so, wenn man Ehe und die ziemlich schnell darauf folgende nächste Beziehung mitrechnet, ungefähr 13 Jahre nicht Single. Deshalb ist es ein bisschen, als wäre ich in so einem dystopischen Staat aufgewacht, wo das ein bisschen anders läuft alles. Mit dem kannst du einen Unterschied feststellen zwischen Dating vor, weiß ich nicht, sagen wir mal 10 Jahren oder vielleicht 5 Jahren und Dating jetzt? Zur Corona-Zeit kommen wir nochmal als spezieller Unterpunkt.
Naja, also ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber ich war tatsächlich ja auch schon mal verheiratet.
Ja, das wusste ich.
Du wusstest das, genau. Ich war mal verheiratet und ich habe jetzt einen 13-jährigen Sohn. Das heißt, ich war, bis mein Sohn 4 war, mit diesem Mann zusammen. Und dann habe ich eigentlich eine relativ lange Phase gehabt, wo ich irgendwie damit beschäftigt war, mich auf die Reihe zu kriegen, mein Kind auf die Reihe zu kriegen. Und dass ich so dieses Dating, was ich damals erlebt habe, oft einfach immer nur im Zuge von, ich gehe nachts irgendwie aus. Also vielleicht doch eher nur so One-Night-Stand-Geschichten oder irgendwelche wilden.
Ja, die Ausgevariante kenne ich auch noch.
Ja, genau. So von daher, und ich weiß auch, dass ich mich vor 3 oder 4 Jahren hatte ich auch noch mal so eine Tinder-Phase, aber ich halte das da immer nicht länger als 4 Wochen oder so aus. Ich bin wirklich, ich habe das schon mal angefangen mit Tinder und Online-Dating und davor kann ich sagen, dass ich die Dating-Form, also ich war auch zum Beispiel als Teenager mit 16 in Amerika und habe da nochmal richtig kennengelernt, was es bedeutet zu daten. Weißt du, so der Typ kommt und holt dich ab und man geht ins Kino und man geht essen und das ist so ein richtig, da ist das ja so ein richtiger.
Ja, das ist reglementiert, ne?
Genau, das machen, das ist richtig total normal und man geht mehrere Male auf Dates und da ist der Begriff Date ein ganz anderer als hier in Deutschland. Also,
oder in Berlin.
Oder in Berlin, ja, in einem europäischen Kontext. Ja.
Ich glaub, eher so quick and dirty hier im Vergleich zu Amerika, ne?
Das ist gut, dass du das so sagst, ja. Weil ich glaube, in Amerika ist, ich meine, da gibt es Filme, weißt du, das ist halt voll so
ein. Ja, ist eine Kultur, eine andere, ne?
Genau, komplett anders.
Soll ich mal schnell Dating downbreaken, weil wir schneiden schon lauter so Themen an.
Entschuldigung, ich hab dich vergessen, weil es gerade so spannend war. Rüdiger Rudolf,
verstehe ich auch.
Would you please break dating down for us?
Bernie, ich habe kurz gedacht, du würdest nie fragen.
Ja, das war auch was.
Dating! Oh, das war jetzt ein Peak, oder?
Ja.
Dating.
Peak Rüdiger Rudolf.
Peak, ja. Peak. Dating. Dating. Dating ist eine Phase romantischer Beziehungen beim Menschen, in der sich zwei Menschen, sorry, zungarischer Hamster, Beziehungs beim Menschen, in der sich zwei Menschen sozial treffen, um die Eignung des anderen als potenzieller Partner in einer intimen Beziehung zu beurteilen. Der nickt mit dem Kopf. Wenn man es googelt, kommen nur Online-Dating-Angebote. Offenbar unterscheidet man hier zwischen Partneragenturen und Partnerbörsen. Da besteht der Hauptunterschied, glaube ich, zwischen ernst gemeint und nicht ganz so ernst gemeint. Wobei ich persönlich Sex auch eine verdammt ernste Sache finde. Ja, es gibt viele verschiedene Portale. 60% der Suchenden sind auf mehreren Portalen gleichzeitig angemeldet. Zahlen habe ich nur gefunden, viele aus 2019. Da liest man Sachen wie 2 von 3 Deutschen daten online. Da ja auch 42% aller Deutschen glauben, dass man online große Liebe finden kann.
Ich habe auch eine Zahl für dich. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship.
Ja, auch das ist, das stimmt, das ist ja quasi Allgemeinbildung. 30% mehr Mitglieder auf allen Datingportalen hat man allerdings seit Corona, also seit diesem Frühjahr. 30%. Und eine weitere Entwicklung seit Corona, man datet online anders. Die können das wohl sehen in ihren Portalen, die Leute chatten vorher länger miteinander. Also ich kenne mich da nicht aus, aber man kann vorher länger chatten, miteinander reden. Also bevor es wirklich zu richtigen Real-Treffen kommt, das Abtasten hat sich sehr verlängert. Ich habe ein Interview gelesen mit einem Partner, Coach, Therapeuten, der sagt hatte, man geht da fast zur alten Schule wo man sich erst ein bisschen länger kennengelernt. Nur 32%, liebe Christina, aller Online-Dater sind Frauen. Also ihr seid da eindeutig eine Minderheit.
Ja, das ist keine Überraschung.
Ne? Und Dating, den Begriff Dating nennt man das Ganze auch übrigens erst seit den 20er Jahren. Wie, wann und wo gedatet wird, darüber haben wir eben schon geredet, unterscheidet sich mächtig nach Land und Leuten. Die bekanntesten Dating-Regeln kommen natürlich aus den USA, festgehalten im Standardwerk The Rules. Es gibt eine deutsche Übersetzung, die heißt Die Kunst, den Mann fürs Leben zu finden.
Wow.
Ja, das ist starker Tobak. Und das zeigt auch so ein bisschen so die Vorgabe bei The Rules. Also es geht schon.
Wann ist das Buch?
Es ist gar nicht so alt, glaube ich. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Es ist in der Tat so, der Mann ist, also ist völlig klar, der Mann muss fürs erste Date, der Mann muss fragen. Es wird immer essen gegangen. Es sind viele Regeln drin, wobei immer klar ist, der Mann ist aktiv und die Frau ist irgendwie, also das ist mir aufgefallen, ich bewerte das bereits, muss sich zurückhaltend geben, beziehungsweise auch immer beschäftigt tun. Also niemals, also dieses Thema so nach dem Motto, er ruft nicht an, wir waren, am Samstag aus, jetzt ist schon Dienstag, er ruft nicht an. Und alle Freundinnen sagen, du musst stark sein, du darfst nicht zurückrufen. Das kommt im Grunde auch aus diesem Regelwerk The Rules.
1995.
Das ist von 1995.
What?
Ja, es passt irgendwie auch. Genau, dann gibt's das zweite Date. Auch da darf zum Abschied nur so ganz leicht geküsst werden. Also da geht noch nicht richtig viel.
Kein Oralverkehr, bitte.
Kein Oralverkehr. wollte ich gerade sagen. Wenn es dann zu einem dritten Date kommt und das dritte Date läuft richtig gut, dann geht was.
Ja.
Oral, anal, alles. dann sind aber auch so Tipps drin, wie zum Beispiel eine Frau sollte niemals ab Mittwoch, Bernie oder Christina, keine Anladung mehr annehmen fürs Wochenende. Ab Mittwoch, weil das ist zu kurzfristig. Da hast du Termine, da bist du beschäftigt. Ja, und wenn man dann so ein Jahr zusammen ist nach diesen tollen Regeln und exklusiv ist, das ist die nächste wichtige Frage, die geklärt werden muss, die Frage nach der Exklusivität, dann wird sich verlobt. Mhm. Und wobei das mit dem Verlobten auch nochmal anders gesehen wird, da in den USA. Also man kann auch mal länger verlobt sein, bevor es dann wirklich ernst wird. Genau, das sind eine Menge Regeln und dann habe ich zum Glück irgendwo noch den Satz gefunden, die einzige Regel ist, es gibt keine Regel. Aber das hat natürlich nichts mit Rules zu tun. So, soweit.
Wow.
Ja.
Okay, wir waren bei deiner Dating-Biografie.
Die ist sehr traurig.
Na gut, wir haben jetzt schon so viel über das Thema Online-Dating gesprochen.
Nee, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, diese amerikanische Erfahrung, die ich da gemacht habe, da war ich 16 Und damals war das für
mich... Entschuldigung, nochmal ganz kurz, ich habe gerade nicht mehr... Da warst du in den USA?
Genau, für ein Jahr.
Ah ja, du warst Austauschschülerin.
Ich war Austauschschülerin und da bin ich zum ersten Mal...
Wo warst du da?
In Alabama.
In Alabama?
Ja, so richtig. Ja.
Ain't not wrong. Kannst du die Frau doch erzählen?
Aber, oder kannst du auch nicht singen.
Als ob du noch nie Sweet Home Alabama dazwischen gesungen hättest.
Komm, wir machen es zusammen.
Ja, nein, ich möchte nicht.
Sweet Home Alabama. The sky is also blue. Und die Leute super racist, auf jeden Fall. Das ist wirklich richtig krass gewesen. Also ich war 16, ich bin da angekommen und es ging relativ schnell, dass mich dann Typen so auf Dates eingeladen haben. Und das fand ich total aufregend, weil ich das so nicht kannte, weil die hatten ja alle auch schon Autos und so ein Kram. Und dann haben die mich abgeholt und sind für Essen gegangen und die haben alles bezahlt.
Mhm. Müssen sie ja auch.
Ja, irgendwie war das ganz, aber ich habe mich nie an die dritte...
Und hast du, okay, hast du Fauxpas begangen? Hast du die Regeln gebrochen?
Ja, schon. Also mit manchen habe ich auch schon schnell rumgeknutscht.
Mhm.
Oder so mehr.
Kam es denen komisch vor? Haben die das so quasi auf so... Haben gesagt, ach, das ist ein kultureller Unterschied, die, ne, die Deutschen.
Ja, die Europäerinnen. Also ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig viele Dates. Wahrscheinlich haben die sich alle gedacht, wer macht sie zuerst klar? Ich hatte da aber keinen Sex. Nicht, dass ich mich erinnere. Da wären wir beim Thema Date Rape Drug. Die kam da nämlich gerade in der Zeit, wurde die nämlich gerade entwickelt.
Ja?
Oder da kam die so auf den Markt.
Oder mich in Alabama hoffentlich.
Nee, aber also doch, ich habe die da auch, also ich habe die da mal genommen, auch freiwillig, aber ist auch geil.
Ja, was passiert da?
Ja, ich kann mich halt nicht mehr, man kann sich wirklich nicht mehr erinnern. Du nimmst die und dann bist du am nächsten Morgen, wachst du auf und denkst, gut, dass ich in meinem Bett liege, aber wie bin ich hierher gekommen?
Wow.
Ich erinnere mich an die Anekdote von Erica Radcliffe, die dann irgendwie nackt in einem Flur aufgewacht ist und erstmal nicht gewusst hat, wie sie da hingekommen ist.
Oh,
das glaube ich, da war aber Tequila die Droge. Das glaube ich, da war nichts, sonst nichts im Spiel. Das erzähle ich nur, weil sie es selber erzählt in dem YouTube-Video, sonst würde ich das nicht hier so preisgeben. Aber unangenehm, wenn man nackt bei Leuten klingeln muss und fragen, wo bin ich eigentlich?
Das stimmt. Und ich finde aber,
auch in Amerika, deshalb komme ich da.
Okay, ja, spannend. Ich finde aber tatsächlich, dass es in Deutschland irgendwie oder also in das, die Erfahrung, die ich gemacht habe, so als wäre das mit, wie mit vielen Sachen, die aus Amerika kommen, dass wir erstmal versuchen, das so nachzuleben. Also wir sind nicht richtig authentisch damit. Wir wissen gar nicht, okay, das kommt jetzt rübergeschwappt wie so eine Welle und wir sind so, ja, okay, das ist cool, das machen wir und keiner weiß aber so richtig und man kopiert das, so wie mit Halloween oder so.
Ja, oder die letzten Jahre, mit Hip-Hop.
Oder Hip-Hop, genau. Und
Stand-Up-Comedy.
Stand-Up-Comedy, voll das gute Beispiel. Und man ist quasi nur so eine Karikatur dessen, was eigentlich da gelebt wird und zu erkennen, was es bedeutet, die eigene Dating-Kultur zu entwickeln. Und in Deutschland ist es, glaube ich, gar nicht realistisch. Oder in Berlin zum Beispiel, dass man sich dreimal trifft, viermal und dann erst was miteinander hat. Also dass viele ja hier schon davon ausgehen, dass man im besten Fall direkt, manche Leute treffen sich auf diesen Plattformen nur dafür. Wo ich auch denke, da ist das Wort Dating-App das ist falsch, das passt gar nicht.
Dafür gibt es ja Casual Dating, da hat man jetzt quasi den Begriff schon feiner gefasst.
Ja, aber für mich automatisch heißt Casual Dating nicht, dass ich nur Sex haben will. Ich
finde, nee, das ist tatsächlich, liest man das auch ständig, dass die Frauen da nochmal I beg to differ sagen. Leute, nur weil wir auf Casual Dating oder Sex Dating sind, ich möchte mich trotzdem erst unterhalten.
Ja.
Und auch wirklich sicherstellen, dass wir uns so halbwegs gut oder verstehen, weil sonst ist es mir unangenehm. Der Mann natürlich enttäuscht, weil jetzt bin ich hier schon mal auf dem Casual-Dating-Portal, dann muss ich wieder hier so lang chatten und reden und essen, ausgeben und so.
Ja, die armen Typen wirklich.
Ja, die armen Typen. Da sind wir trotzdem beim Online-Dating, da möchte ich ein bisschen drauf raus. Eine Bekannte von mir hat gesagt, Online-Dating ist kaputt.
Ja.
Ihre These. It's fundamentally broken, hat sie gesagt. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ich würde sagen, es ist in einem schmutzigen Teich fischen. Ohne Filter, ohne, weißt du, das ist halt, ich glaube, in dem Moment, wo du alles, was kostenlos zur Verfügung steht, da ist auch der Filter, du weißt nicht, mit was für Leuten du dich letztendlich da eingibst. Und ich habe manchmal das Gefühl, Das habe ich super oft jetzt auch schon erfahren. Viele Typen sagen auch gar nicht ihren echten Namen. Die geben sich irgendein anderes, anderen Profilnamen und heißen dann anders. Und wenn du dann anfängst, mit denen zu schreiben, heißt es, ach so, übrigens, ich heiße doch so und so. Wo ich auch denke, so, Alter, wenn es da schon anfängt, bei dem allerersten Signal, was du aussendest, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, mir einen anderen Namen in dem Profil zu geben. Aber ja, ich glaube auch, es ist... viele leben da vielleicht auch sowas wie so ein Aspekt ihrer Persönlichkeit aus, die vielleicht auch richtig krank ist.
Oder sind vielleicht liiert und deshalb auch so das Doppelleben.
Ja. Wie krank ist das? Ja.
Krankheit.
Es steht ja auch ganz oft bei diesen Tinder-Profilen, steht ja auch ganz oft bei Frauen, also erst immer so no one NS, also ja, kein One-Night-Stands, dann bitte sei, gib dein echtes Alter an, gib deinen richtigen Namen an, bitte sei nicht heartbroken und bitte sei nicht liiert und sei nicht polyamor.
Ja, genau. Das
ist auch ganz viel.
Ja, genau.
Das stimmt mit dem Alter, das fällt mir gerade ein, das hatte ich gar nicht, aber eine Freundin, genau, hat jemanden kennengelernt, auch ganz über die super seriöse Partnerbörse Parship. Genau, und die, also es war wirklich beim Zusammenziehen, haben sie einen LKW geliehen, wollten sie einen LKW leihen, zum Zusammenziehen, um ja, den Umzug zu machen, und da muss sie einen Führerschein abgeben. Und dabei guckt sie in den Führerschein und sagt, Moment mal, du bist ja 4 Jahre älter. Das gab Ärger.
Okay, ja, aber sie sind noch zusammen.
Nein, aber die waren danach noch länger zusammen, aber jetzt sind sie es nicht mehr.
Ich dachte, der Name wäre anders, er hätte die ganze
Zeit... Nee, Name nicht, nee, Geburtsdatum. Und okay, naja, hat irgendwie so ein bisschen die Chance verpasst, das mal kurz aufzuklären. Ja. Zumal beide, naja.
Da könnte man sich aber vorstellen, dass es da einige Chancen gegeben hätte von
ja, auf jeden Fall.
Beim ersten Date, beim zweiten Date, nee, aber irgendwann ja dann doch, die waren da wirklich schon lang zusammen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin sehr empfindsam und vielleicht bin ich auch zu, es hört sich jetzt albern an, aber ich bin irgendwie so pure, also so pur, und ich bin so ein Online-Portal, das ist, ich schalte es 4 Wochen aus und bin danach erstmal völlig durchgerüttelt, im besten Fall durchgefickt, nein, war ein Scherz.
nice.
Ich, gut.
Nein, man darf nicht vergessen, ich bin ja auch Comedian, deswegen mache ich auch hier und da schlechte Witze.
Ich,
deutsche Comedian, also, nee, es hat mich wirklich, diese 4 Wochen haben mich schon so ein bisschen wieder gerade gerückt, dass ich gemerkt habe, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube wirklich, dass das nichts für mich ist, weil die Typen, mit denen ich da zu tun hatte, das waren irgendwie 4 oder 5 an der Zahl, die, jeder hat irgendwie nach relativ kürzester Zeit schon sich anders dargestellt, als er die ganze Zeit sich gegeben hat, bis er an einem gewissen Punkt bei mir gekommen ist. Oder bis die Typen halt am Ende hatten, was sie wollten, was dann vielleicht in dem Fall Sex war. So. Hm. Aber vorher dann nicht das so kommuniziert, sondern so, ja, nee, und ich bin auch offen oder dies, das oder, weißt du, so. Und dann, wo ich auch denke, scheiße, bin ich immer noch so naiv, dass es so funktioniert? Oder ist das einfach nicht meine Plattform?
Hm. Also, erschüttert oder durchgerüttelt, finde ich, trifft es ganz gut. Also ich habe auch mir das die ersten paar Wochen angeschaut und also so lustig gesagt fand ich es irgendwie, also gerade Tinder, fand ich es irgendwie so, das auf dem Weg irgendwie das nächste MySpace zu werden. Alles voll mit Werbung, total dysfunktional und irgendwie unproportional und auch irgendwie, ja, also irgendwie ramschig.
Mhm.
So kann man es auch irgendwie lustig sehen. Auf der anderen Seite ist es auch wirklich, also wenn das Ego, finde ich, wenn es dir gerade irgendwie total egal ist oder dir es super geht, dann ist das vielleicht eine nette Freizeit-App, wo man so ein bisschen durchwischt. Aber wenn das Ego ein bisschen fragil ist, das ist es sehr oft nach einer Trennung. Mhm. Und man auch ein gewisses Selbstbild aufrechterhalten will. Und ich behaupte mal, das will man noch eher aufrechterhalten, wenn man Kinder hat, als irgendwie früher, wo einem alles irgendwie auch ein bisschen mehr scheißegaler war. Dann geht man da selten mit einem guten Selbstgefühl raus. Also ich kann es jetzt nicht als Frau sagen, die irgendwie 100 Anfragen kriegt und da irgendwie sind ganz viele schreckliche Typen dabei. Also das kann ich nur wiedergeben von Bekannten und Freundinnen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass dass wenn ich das mache, ich einfach auf eine Mauer des Schweigens oder der Nicht-Resonanz treffe. Also ich habe das Gefühl, es kann natürlich auch sein, dass ich einfach irgendwie nicht gut ankomme. Aber ich habe auch das Gefühl, ich komme schon mal nicht, bevor ich nicht gut ankomme, komme ich schon mal gar nicht gut durch, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, in dieser Masse an, an Bewerbern. Also ich habe mal, mir hat mal eine Frau, die ich getroffen habe, so ihren Posteingang gezeigt, bei einem anderen Portal als Tinder, und die hatte sechs...
Bei Bumble oder was?
Nee, das war so ein Casual-Dating-Ding.
Ach so,
ja. Und die hatte 601 ungelesene E-Mails in ihrem Postfach. Hm. Ich glaube, es war so eine anderthalb Wochen war der Zeitraum.
Hm, krass.
Ich hatte keins in dem Ding. Hm. Und die hat gemeint, sie kann es auch nur irgendwie, sie kann es immer nur kurz machen und dann muss sie aufhören, weil es ist ein Bürojob.
Ja, das stimmt.
Das geht nicht. Also allein, selbst wenn sie sich nicht mit jemandem trifft, ist es ein Bürojob. Und wenn sie es dann aber macht, dann wird es noch viel unübersichtlicher.
Ja,
also die sagt, die pickt sich dann halt so Sachen raus, übersieht dann wahrscheinlich ganz viel nette Leute, hat dann Pech, wenn sie irgendwie Idioten erwischt, aber sie muss irgendwie Vorauswahlen treffen, die gar nicht mehr richtig, wo sie gar nicht mehr so sorgfältig selektieren kann, weil es einfach zu viel ist. Und ich glaube, das Missverhältnis ist so groß. Und ich weiß nicht, natürlich kann es schon sein, dass ich jetzt auch, wenn ich jetzt von mir ausgehe, da irgendwie viel falsch mache oder falsche Bilder reinsetze oder der Text zu lakonisch ist oder zu blöd oder vielleicht kommt irgendwas chauvinistisch rüber. Ich will es alles gar nicht ausschließen, aber ich habe das Gefühl, wenn die seltenen Male, wo ich noch so ausgehe oder von mir aus auch nur im Supermarkt bin oder so, klar bin ich jetzt älter als vor 13 Jahren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, so mein Kontakt zu Menschen und zu Frauen ist irgendwie derselbe geblieben. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme noch gut an auf meine alten Tage.
Wie alt bist aber du so denn?
46. Aber auf Tinder natürlich 40.
Ja?
Ja. Und auch unter Johannes abgespeichert.
Wirklich?
Nein.
Ich wollte gerade sagen. Guck mal, siehst du? Ich so, okay. Ja. Ich glaube das direkt.
Aber sobald ich irgendwie eins von diesen Portalen benutze, irgendwie komme ich mir irgendwie vor, als würde ich im Arbeitsamt stehen oder irgendwie... Fühlt mich oder in der Corona-Schlange vom Freibad oder sonst irgendwie so. Es fühlt sich nicht gut an irgendwie. Es fühlt sich nicht gut an und es fühlt sich tatsächlich auch so an, als würde ich da nicht hingehören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde auch den Punkt, den du gerade genannt hast, du kannst auch gleich noch ins Gespräch kommen.
Ja, Rüdiger, du hast kriegst deinen Moment in der Sonne gleich.
Das Ego hast du schon benannt und ich finde, das ist eine gute, also für sich selber mal zu prüfen, was möchte ich eigentlich füttern da? Also was ist es eigentlich am Ende, fütterst du die ganze Zeit nur dein Ego? Und die wahre Verbindung, die ich glaube, viele Menschen wirklich suchen, wird nicht über so eine Plattform passieren, weil du bist ja auch immer wie in so einem Rausch, weißt du, du wischst, dann hast du ein Match und dann ist gleich wieder das komplette Feld von Illusionen geht auf, oh mein Gott, das könnte er sein oder das könnte sie sein, oh mein Gott, weißt du so, und dann ist man gleich da so drin, das kickt ja auch, das ist ja auch wie ein kleiner Rausch und also ich kenne mich auch ein bisschen aus mit Rausch und Suchtverhalten und so und habe bei mir schon wieder gemerkt, dass es anfängt in so eine Richtung zu gehen, wie es macht ein bisschen süchtig, so. Und wenn man das dann noch weiterspinnt, dass man auch diese Erlebnisse und die Erfahrungen mit den Menschen dahinter, hinter dem Profil, das macht auch süchtig. Weißt du, du triffst dich mit jemandem, dann gehst du vielleicht mit dem ins Bett und dann hat der einen Kick, ich habe einen Kick und dann mache ich weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist aber alles immer nur feeding your ego, weißt du, es passiert keine richtige Connection. Keiner ist mehr daran wirklich interessiert und alle reden nur nach einem Mund, nach dem Mund schneller, höher, weiter, immer. Also ich finde das, ich habe davon echt erstmal die Schnauze voll tatsächlich.
Reden wir jetzt explizit von Tinder oder ist das etwas, was bei allen Portalen?
Okay. Ich war bei Bumble, bei Tinder habe ich mich jetzt dieses Mal gar nicht angemeldet. Ich habe mich tatsächlich auch zu Corona-Zeiten, also zum Ende der Corona-Zeit, weil ja auch zum Beispiel, ich hatte ein bisschen mehr Zeit, ich war nicht jeden Abend auf der Bühne und da habe ich dann das mal gestartet und war bei Bumble, weil ich so dachte, nee, Tinder auf gar keinen Fall.
Und haben die einen unterschiedlichen Ton, so im Sinne von, so das eine ist ein bisschen mehr, was ich weiß, wie Facebook, das andere mehr wie Twitter, das andere, es gibt ja so...
Bumble ist auf jeden Fall so, dass du als Frau die Typen zuerst anschreibst, ne? Also du kannst ein Match haben, und dann bist du aber diejenige, die den ersten Schritt macht. Und bei Bumble ist es auch so, dass du zum Beispiel so Fragespiele machen kannst, dass du dem anderen so eine Frage schickst und dann antwortet der. Und dann guckt man, passen unsere Antworten übereinander. Also das habe ich nie gemacht, aber da gibt es schon Optionen, dass man dann nochmal ein bisschen sich besser kennenlernen kann. Und Bumble hat zum Beispiel auch so Funktionen, wie du kannst einen Videocall machen, kannst Sprachnachrichten schicken. Also alles so letztendlich wie jetzt wäre es WhatsApp, ohne dass du aber deine Nummer auch rausgeben musst.
Ja.
Was auch einen saferen Rahmen, ich weiß nicht, wie es bei Tinder ist, ob man da Videocalls und so machen kann.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung,
ich
okay.
Ich habe nur die Chat-Funktion genutzt.
Ja, ja, aber also ob es die Optionen
gibt. Bei Bumble bin ich nie so weit gekommen, dass man das mal so, wo ist so eine Chat, so eine Chat-Situation. Ja, da, wenn du.
Ach so, es gab, okay, verstehe.
Da gab es kein Match. Also ach beziehungsweise doch so, es gab Matches, aber dann hat die haben dann nicht geschrieben, die Matches.
Hm.
Was ich auch nicht so ganz verstehe.
Guck mal, jetzt guckt die Christina ein bisschen so, kann ich mir gar nicht vorstellen. Du siehst doch eigentlich, also ich glaube, ja. Sie kann das nachempfinden, was du gedacht hast. Eben so nach dem Motto, deine Attraktivität wird in deinem Online nicht wiedergespiegelt.
Ja, oh Gott, das wollte ich jetzt nicht.
Aber
das war jetzt ein Kompliment.
Ja, ich weiß, das ist mir jetzt ganz
annehmen.
Ja.
Nein, das muss
ich nehme es an.
Küsst euch doch einfach jetzt. Ich meine.
Okay, erst sauge ich unter dir.
Ach, ich dachte gerade.
Er redet von meinen Croissant-Krümeln.
Erst sauge ich unter dir. Wenn man die Story mit dem Croissant kurz vergessen hat, war das jetzt echt off.
Explizit.
Ja, aber gut eigentlich auch. Podcast Gold.
Ja.
Ja.
Pass auf.
Don't go there, ich weiß.
Ich habe Fragen.
Ja, ich auch. Aber du?
Fang du. Naja, das geht jetzt schon, also jetzt Richtung Fragen außerhalb von Online-Dating. Du hast neulich mal, was haben wir so geredet außerhalb des Podcasts, wo du über Online-Dating haben wir auch geredet. Und dann so ein bisschen, ist es denn noch okay, nach Dates zu fragen, also Flirtverhalten außerhalb von Online-Apps und Dating-Portalen? Gibt's das noch oder ist das noch anders oder ist das irgendwie, hat das irgendwie einen komischen Touch bekommen, seitdem das alle professionalisiert haben über die Portale?
Also geht die Frage an mich oder an Christine?
Ja.
Magst du zuerst?
Nee, mach du zuerst.
Also ich habe das Gefühl, dass vordergründig, also nicht so viel, also die Leute bleiben mehr untereinander. Auch abends, wenn man irgendwo in einem Biergarten oder in Kreuzberg im Café sitzt oder so, ist klickenmäßig orientierter oder pärchenmäßig orientierter. Man kommt nicht so richtig, es gibt nicht so viel Interaktion zwischen verschiedenen Gruppen. Also wenn man zu jemandem mal einen Kontakt herstellt, und das kann tatsächlich irgendwie an der Kasse vom Supermarkt sein, dass man jemanden anlächelt, habe ich das Gefühl, als würde so eine Welle der Erleichterung durch alle gehen, so, ah ja, Gott sei Dank, sowas ist noch möglich, ist doch super, ja.
Das gibt es ja auch noch.
Toll, dass es sowas, es gibt, alle sind dann erleichtert, dass es die Form von Dating oder Flirt, muss man es ja dann nennen, Dating ist es ja nicht, dass es sowas noch gibt. Aber bis es dahin kommt, finde ich, das scheint mir schwieriger geworden zu sein irgendwie. Also eigentlich freuen sich, glaube ich, viele Leute, sich auf eine natürliche oder analoge Weise kennenzulernen oder hätten das auch gerne.
Natürlich ist gut.
Aber natürlich, ich spiele das Wort natürlich, aber man ist ein bisschen so drauf, widersprich mir gerne, aber ich glaube, man ist schon so ein bisschen drauf gedrillt oder drauf getrimmt, dass man sagt, wenn man Single ist oder so, dann musst du Online-Dating machen.
Mhm.
Ich hatte mal eine Freundin, die konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, dass ich irgendwie ausgehe und da Leute kennenlerne. Das fand ich völlig absurd. Wieso, damals macht man doch per Online-Dating? Das macht man doch irgendwie per OkCupid oder weiß der Geier was. Ich fand die Vorstellung ganz, ganz absurd, dass ich komme irgendwo her und sage, da war ich gestern, habe ich an der Bar irgendwie, also wir reden jetzt nicht von Daten oder Sex oder sonst was, aber jemanden kennengelernt. Echt, wie geht denn sowas? Also das ist, glaube ich, schon, bei manchen hat sich das schon so eingeschliffen, dass es nur über Online-Dating geht. Und ich glaube, das vermindert tatsächlich das Offline-Dating, wie sagt man,
Aufkommen.
Gewahrsam, Aufkommen, ja. Bereitschaft. Theorie.
Was denkst du?
Also, ich glaube, also ich bin ja jetzt eine Frau und für mich ist es zum Beispiel immer noch mal was anderes. Für mich ist es auch fast manchmal ein bisschen übergriffig, wenn dann, es gibt ja unterschiedliche Arten von Männern, die einen an irgendwie approachen, an einen antreten. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel direkt nach meiner Nummer fragt, ohne dass wir irgendwie, dass solche Typen gibt's ja auch, die kommen einfach und sagen, ja, ich will erstmal Nummern austauschen, das finde ich dann super übergriffig und das bringt mich dann auch immer in so Situationen, dass ich überhaupt in dem Moment irgendjemandem eine Abfuhr geben muss. Mhm. Weißt du, dass ich überhaupt irgendwo sagen muss, nein.
Ja, das meinte ich nicht mit charmanten Offline-Dating.
Genau, aber das gibt es auch noch. Und manche Männer, oft ist dann auch Alkohol im Spiel. Also ich finde das, also bei mir nicht, aber bei den Männern. Und dann ist es Offline-Dating finde ich fast manchmal auch ein bisschen creepy.
Ich saß neulich mit einer Bekannten in einem Café und habe Getränke geholt. Und als ich zurück war, hatte sie einen Zettel mit einer Nummer in der Hand. Und das war ein Typ, der saß schräg, nicht mehr direkt gegenüber, sondern weiter weg. Gab es auch keinen Blickkontakt und so. Das ist auch nicht wirklich ein attraktiver Typ oder so. Der hat einfach irgendwie die Situation gemerkt, okay, der steht jetzt schon seit 5 Minuten in der Schlange. Der hat ja gesehen, dass der vorher da saß. So rüber, hat die Nummer abgelegt und ging wieder.
Das ist ein bisschen...
Ja, aber das meinte ich nicht. Ich meinte tatsächlich, wenn man über ein Gespräch oder eine Gemeinsamkeit...
Ich habe das schon verstanden, wie du das gemeint hast.
Die charmante
Art. Ich wollte nur noch mal das mit einfügen, ja, dass richtig, ich auch richtig. Finde... Das und aber dass sich Gruppen auch untereinander mischen, das gibt's auch. Also ich habe das früher, als ich noch regelmäßiger ausgegangen bin. Ich bin sowieso ein sehr offener Typ. Ich habe eigentlich auch immer andere Leute mit angesprochen und angelabert, aber jetzt mache ich das auch eher nicht mehr.
Aber würdest du sagen, dass Online-Dating aber vielleicht einen Vorteil für Frauen hat, dass es Frauen auch dann doch irgendwie ein bisschen besser schützt, dass man die creepy Typen besser aussortieren kann? Oder gelingt es eben nicht genug?
Guck mal, da muss ich ein bisschen grinsen, weil ein creepy Typ, definiere das. Das ist schwierig. Für mich ist schon ein creepy Typ, wenn er zu mir sagt, das und das und das und dann hinterher verhält er sich aber komplett anders oder meldet sich nicht mehr. Das finde ich auch schon creepy. Weißt du, so das so...
Stehen Typen durch den gewandelten Zeitgeist und auch durch die MeToo-Sache stärker im Creepiness-Verdacht als früher jetzt? Also wenn man angesprochen wird oder angemacht wird oder angeschrieben wird oder so, denkt man als Frau jetzt eher, also du kannst natürlich nicht für alle Frauen sprechen, aber wie gesagt, zumal so im Stegreif beantwortet, denkt man eher so, vielleicht so toxischer, creepy Narzisst, sonst irgendwas, als man das noch vor 5 Jahren gedacht hat, ist man ein bisschen eher gewahr?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also, dass man überhaupt so Worte wie, dass man jemanden erkennt und sagt, boah, der ist vielleicht jetzt ein bisschen toxisch oder so. Oder merkt, der guckt, der ist nur an meinem Äußeren, der sieht mich nur und ist nur, das ist ja meine Hülle. Und da flasht er jetzt komplett drauf ab, wo ich auch denke, ja, okay, du kannst gar nicht, die ganzen Sachen, die du gerade sagst, kannst du gar nicht sagen, weil du mich gar nicht kennst. Das sind alles nur, du projizierst nur. Und ich bin halt, weißt du, ich bin jetzt auch nicht gerade erstmal nur noch Anfang 20 und lebe in dieser Illusion, dass ich den anderen, dass der andere so meine Projektionsfläche ist, sondern ich weiß schon, da gehört ein bisschen mehr dazu, wirklich sich auf jemanden einzulassen und so. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht liegt es auch an Berlin, dass die Leute da gar nicht so bereit sind oder auch gar keinen Bock drauf haben. Alle wollen, keiner will sich wirklich festlegen. Und so ein Offline-Kennenlernen, das ist ja auch, ich weiß ja nicht, was du für Signale aussendest, wenn du, bist du auf der Suche?
Es gibt, glaube ich, Tage, da bin ich auf der Suche und dann auch oft nicht.
Ja.
Das hängt ein bisschen von meiner Stimmung ab.
Genau, und ich bin zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, ich gehe nicht mehr so richtig in Bars. Also für mich ist es natürlich schon... Ich gehe raus, ich gehe auf die Bühne und dann gehe ich meistens schnell nach Hause. Für mich ist so ein Online-Dating-Portal auch nochmal was anderes. Also, dass ich, wenn ich wirklich jetzt jemanden kennenlernen würde oder Bock habe, dann wäre das eine Plattform, die ich vielleicht eher nutze, weil ich weiß, ich halte mich gar nicht in so öffentlichen Räumen auf, weil ich auch nicht mehr Alkohol trinke und ich habe gar nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie in der Bar rumzusitzen.
Würdest du sagen... Oder wie gehen Typen damit um, wenn man eine Mama ist, wenn man ein Kind hat?
Das habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht damit reingeschrieben, weil ich auch weiß, viele wollen einfach nur ihre Pornokategorie MILF abarbeiten. Weißt du? Das ist wirklich.
What?
Ja. Ja, es ist, wenn ich da reinschreibe, ich habe ein Kind, dann sind die gleich, boah, geil, eine MILF. Also ein Großteil, wirklich? Ja, ein Großteil dieser Männer, die sich auf solchen Plattformen rumtreiben, die sehen das dann und das für die ist das dann wie so ein Hunting-Game und wie so ein Bucketlist. Ich kann da ein Häkchen hinter machen. Ich hatte eine MILF.
Boah.
Wahrscheinlich ja. Muss man auch so die meisten, ich rede jetzt wirklich aus schon stehende, aber Portale, also Profile von Frauen sehen. Die zeigen ja auch nur, also die sind ja in diesem Haifisch, man ist ja als Frau in diesem Haifischbecken drin und man kann nur einen bestimmten Teil von sich zeigen, ganz einfach, weil man weiß, wie die Männer zum großen Teil in diesen Portalen drauf sind. Also genau, du sagst nicht, dass du Mama bist.
Ja.
Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass mir auch schwerfällt, mich zu begeistern für, ich gerate auch mal in so eine unfaire Beurteilung. Ich sage da natürlich auch irgendwie so, oh nee, das ist schon wieder ein Foto beim Yoga und schon wieder ein Urlaubsfoto und schon wieder hier irgendwie zum 100. Mal derselbe Text und ich reise gern, mache gern Yoga und ernähre mich gut oder sonst irgendwie so. Und dann ist es dann auch irgendwie unfair, weil es ist wirklich schwer, sich auf kurze Texte oder mit ein paar Fotos irgendwie darzustellen. Und ich glaube auch die eine oder andere Person in meinem Leben, mit der ich schon zusammen war, hätte sich vielleicht auch nicht geschafft, es rüberzubringen, wie sie tatsächlich ist. Und es ist eigentlich echt auch, es gefällt mir halt auch nicht, das so schnell abzukanzeln irgendwie, was ich da sehe. Aber andererseits.
Ja, natürlich, das ist doch sowieso eine Frage. Ich meine, wenn man jetzt jedermann seine Beziehungsgeschichte geguckt, hättet ihr eure Ex-Beziehung, glaubt ihr, hättet die auf Portalen kennengelernt? Also wäre da die Möglichkeit bestanden, dass das so.
Ja, teils, würde ich sagen. Können wir, bevor wir zu unseren weirden Dates kommen und das jetzt wir unser Fazit ausschließlich lautet, dass alles schlecht ist im Online-Dating, was gäb's irgendwas, was du verbessern würdest, wenn du eine App programmieren könntest? Oder was gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist, da könnte man was reparieren? Also die Typen an sich, weil das ist wahrscheinlich das Kernproblem.
Ja, so einen eingebauten Lügentest-Detektor oder so. Also gleich.
Genau.
Irgendwas, ein Filter, dass jedes Mal, wenn der Typ was schreibt, dass das gleich durch so einen Filter durchläuft, ist das gelogen?
Den unlautere Absichtenfilter.
Genau, ist das gelogen oder ist das, und was sind deine eigentlichen Absichten? So. Hm. Weil es gibt schon viele Typen, die sehr klar formulieren können, was sie können, aber alles immer nur so im sexuellen Bereich. Hm. Sobald es um die emotionale Komponente geht, da habe ich das Gefühl, da reden sie den Frauen Honig um den Schmieren, ne? Wie heißt das?
Honig um den Bart.
Um den Bart einer Frau.
Um den Mund.
Ja. Und sobald sie dann am Ende, und da finde ich es einfach, mir fehlt da einfach die Authentizität. Ich muss da irgendwie, also ich bin wirklich enttäuscht davon, danach, von den Typen jetzt, die mit denen ich da irgendwie Kontakt hatte. Also richtig enttäuscht, wo ich so denke, was für ein
Spacken. Und hat Humor da irgendwo einen Platz? Frage ich dich als Profi und dich als humorvollen Menschen.
Auch Profi. Auf jeden Fall. Ich kann das nur, guck mal, ich habe das direkt danach, ich kann das nur sofort.
Kann man mit Humor in Online-Dating-Portalen pumpen? Ah, okay. Man kriegt den gar nicht da durch. Wie soll man das da reinquetschen oder wie?
Ja, in deine Beschreibung kannst du irgendeinen Quatsch reinschreiben. Das
ist lustig, wie viele Leute auch immer reinschreiben.
Ich bin total lustig.
Ich bin lustig, ich habe Humor. Humor ist mir sehr wichtig. Und
also, du machst einen Gag und dann lachen die gar nicht.
Und beim Chat, also der erste Witz, den du machst, der versandet dermaßen gruselig, dass es wirklich, dass man eigentlich danach schon Match auflösen drücken muss irgendwie.
Ja.
Und man weiß, es wird auch nichts mehr. Ja. Das ist leider tatsächlich auch so eine Wahrheit, die ich irgendwie festgestellt habe. Ich muss aber sagen, während ich oft von Frauen höre, dass sich Typen halt als creepy oder so ein bisschen als zweifelhaft in ihren Absichten herausgestellt haben oder so, dass wenn ich Leute getroffen habe, dass es kam mir authentisch vor und es kam mir irgendwie auch gut gemeint und fröhlich vor und eigentlich immer nett. Also meistens halt nicht so, dass es mich jetzt irgendwie großartig über ein Treffen oder ein Essen oder ein Kaffeetrink noch hinaus interessiert hätte, aber so die Gespräche oder das Zusammentreffen oder Leute kennenzulernen, fand ich immer positiv. Also ich habe wenn ich jemanden getroffen habe, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das war immer freundlich, höflich, aufmerksam. Ja, ich würde sagen, das hatte eine gewisse Nachhaltigkeit, wo ich auch noch was lernen konnte von den Leuten.
Ja, aber dann bist
Leuten.
Du vielleicht einer von denen, oder ich habe vielleicht meinen Filter nicht richtig benutzt, aber ich bin wirklich an so Typen geraten, die bis zu dem Punkt, bis sie hatten, was sie wollten, super zugewandt, super nett, super, ja, und sich gemeldet und alles das. Und von dem Moment an, wo man dann vielleicht Sex hatte, von der Bildfläche verschwunden.
Und wenn es jetzt aber so ist, dass...
Aber ohne das vorher zu kommunizieren.
Okay, ja, das ist natürlich scheiße. Aber es kann ja tatsächlich sein, manchmal datet man so lange,
bis... Dann war ich wahrscheinlich schlecht im Bett, aber das glaube ich nicht. Ja, aber nee, dann, aber weißt du, mit solchen Sachen bist du dann alleine gelassen, weil das ist ja dann in dem Rahmen, ich finde gerade, du hast es ja auch nochmal gesagt, Sex ist das, diese Intimität, die du in dem Sex aufbaust, wo ich einfach gemerkt habe, das ist mir viel zu, ich bin da einfach super sensibel und eigentlich braucht so ein intimer Rahmen. Sex ist für mich nicht nur einfach Sex und das weiß ich jetzt wieder. Das habe ich jetzt wieder erfahren. Ich kann nicht einfach so mit irgendjemandem ins Bett gehen.
Hm.
Das geht nicht für mich. Vor allen Dingen, wenn man hinterher dann vielleicht mit seinen eigenen Verletzlichkeiten konfrontiert ist, ne? Um es mal ehrlich zu sagen. Und dass ich mir überhaupt Gedanken darüber mache, war ich nicht gut genug im Bett? Was für eine Scheiße. Hm. Verstehst du? Da habe ich, das ist einfach, da reg ich mich auch ein bisschen auf.
Ich glaube, das ist die Krux tatsächlich, dass man auch irgendwie dann...
Lag's an mir? Nee.
Nein, dass man unterschätzt, was dann Sex nochmal mit einem macht. Also total. Beziehungsweise kann ja auch dazu führen, dass man kann sich über Sex total in jemanden verlieben, weil man merkt, okay, das ist ja eine Verbindung da. Und man kann aber auch genau an dem Zeitpunkt feststellen, eigentlich bis dahin war alles gut, aber das passt irgendwie nicht. Ich fühle mich da gar nicht so... Ich
passe da nicht so rein.
Das triggert einfach viel mehr Sachen bei... Menschen, normal denkenden Leuten irgendwie.
Ja.
Und ich habe diese Beiläufigkeit, die ich auch manchmal selbst gern hätte, irgendwie so, ich habe die auch nie gefunden. Irgendwie.
Ja, okay.
Aber das ist aber eine typische.
Stimmt, da haben wir neulich mal drüber geredet, waren wir uns sehr einig eigentlich, ja.
Ja, ich finde es total spannend, was du sagst mit dem Sex, dass es so viel machen kann. Ich habe zufälligerweise so ein Buch dabei, das ist so ein Beziehungsratgeber, das heißt If the Buddha Dated. Ein Handbuch for Finding Love on a Spiritual Path. Und da geht es zum Beispiel darum, wenn dein Ziel deines Datingsprozesses sein sollte, dass du eine Beziehung am Ende hast, promotet sie quasi im Buch, dass du die ersten 3 Monate dich mit dieser Person nur triffst, ohne Sex zu haben, ohne überhaupt in den Bereich des Körperlichen zu kommen, sondern wirklich erstmal die Person kennenlernen. Und 3 Monate, sagt sie, ist halt ein guter Zeitpunkt dafür. Regelmäßiges Treffen, man unternimmt unterschiedliche Dinge, man kriegt quasi so einen Ausblick, Einblick in die unterschiedlichen Facetten der Persönlichkeit, um sich dann zu entscheiden, möchte ich jetzt körperlich werden? Weißt du, all das, was man eigentlich im körperlichen Prozess, diese Nähe und diese Intimität ja sofort herstellt, ohne dass man überhaupt irgendwas über die Facetten und die Persönlichkeit oder was auch immer weiß, man sattelt quasi damit immer, finde ich, das Pferd von hinten auf. Du bist dir so nah und dann auf einmal in meiner Welt, in meinem Verständnis macht es dann überhaupt gar keinen Sinn, dass man dann nicht weitergeht von da. Hm. Vielleicht ist das auch wieder ein Mann-Frau-Ding.
Nee, ich weiß nicht, ich kann dem schon was abgewinnen eigentlich. Da könnte man so viel sicherstellen. Und trotzdem bleibt natürlich das Risiko, dass es, wenn man sich dann auf einer körperlichen oder sexuellen Ebene nicht gut versteht, dass man dann 3 Monate umsonst investiert.
Ist es
ausgeschlossen, dass wenn man sich so lange trifft?
Ich finde nämlich auch, ist das überhaupt eine ganz andere Voraussetzung, die du dann mitbringst, wenn du dich auf jemanden einlässt und dass dann der Stellenwert vom Sex, dass man eine ganz andere Connection schon miteinander hat, dass der Sex gar nicht schlecht sein kann, dass der Sex...
Das ist ein Gedanke, der sich aufdrängt, finde ich.
Genau, weil du nämlich schon, du bist ja quasi an der, ich gucke immer zu Rüdiger und hier in seinem Herz, Chakra-Bereich rein. Du bist quasi an der wahren Connection mit der anderen Person interessiert. Und der Sex ist quasi ein Bonus, wo ich finde, im Online-Dating-Portal geht es ja nicht, da ist das Ziel bei ganz vielen einfach nur Sex. Gar nicht das, wovon ich gerade spreche, die wirkliche Verbindung. Und ich finde sowieso, guter Sex geht nur über wirkliche Verbindung. Und da müssen beide in der Lage sein, in die Verbindung gehen zu können.
Mhm.
Mhm. Die Bereitschaft dafür. Ja, aber.
Aber gibt es nicht auch Beziehungen, die fangen an, weil man merkt, auf einer körperlichen Ebene connectet man total? Und there is a real connection.
Und between my legs.
Ja, und das täuscht darüber weg, dass man quasi sich sonst eigentlich gar nicht so gut verstehen würde. Das gibt es sicher auch, oder?
Hatte ich jetzt zum letzten meiner Beziehung. War ich relativ lange mit jemandem zusammen, weil es ziemlich gut war im Bett. Und dann, wenn man das nämlich mal rausnimmt, dann die den romantischen Aspekt und den sexuellen Aspekt, dass man das mal runterbricht. Was bleibt da eigentlich? Wo haben wir Überschneidungspunkte? Wo sind wir im Leben an dem Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, denn wir trennen uns jetzt auch deswegen. Ich war jetzt fast 5 Jahre mit dir zusammen. Aber es gibt in dem einen Bereich keine Entwicklung. Und das andere muss ich jetzt wirklich mal ausschließen.
Hm. Wobei man sagen muss, 5 Jahre regelmäßig Sex haben in der Beziehung ist ja zumindest auch ein großer, großer Benefit. Ne?
Ja, aber man kann dann auch viel wegficken. Fuck the pain away.
Entschuldigung, ich wollte gerade anfangen zu singen. Ja, schön, das freut mich.
Schön, siehst du? The Peaches hat er schon sehr gut gesagt. Peaches.
Mensch, jetzt bin ich The Teachers of Peaches.
Ich bin jetzt ganz nachdenklich. Jetzt fällt es mir ganz schwer, in unser kurioses Dates-Segment überzugehen. Aber vielleicht halten wir das relativ kurz, dass jeder einfach ein kurioses Date noch von sich erzählt. Und dann gehen wir mit so ein bisschen beschwingt und lustig so aus der Sendung raus. Aber ich habe tatsächlich ein paar Gedanken aufge... Also ja, ich fand deine Perspektive nochmal wirklich sehr, sehr erhellend. Weil ich meine, es bestätigt mich in vielen Dingen, die ich denke, über die Probleme beim Online-Dating oder beim Dating allgemein. Aber ich finde gerade die Idee, erst die Connection herzustellen und auch ein bisschen darauf zu vertrauen, dass das Körperliche dann auch irgendwie schon passen wird. Mhm. Vielleicht auch ein Versuch wert.
Ja, so schnell umsonst, weil du das eben meinst, so umsonst ist es dann vielleicht gar nicht. Vielleicht hat man dann einfach nur einen Freund gewonnen.
Oder man ist sich selber am Ende nochmal wieder näher, also sich selbst näher gekommen. Und gerade wo du gerade sagst, mit dem, dass das dich nachdenklich stimmt, finde ich auch, das ist halt nicht alles nur Fun, weißt du? Das ist halt nicht.
Oh, das musst du mir nicht sagen. Ich finde, am Dating finde ich relativ wenig Fun, ehrlich gesagt.
Es ist fucking harte Arbeit.
Also ich hätte gern, ich bin nicht so gerne, ich date nicht so gerne. Also ich würde tatsächlich auch behaupten, dass ich mein Ego nicht füttern muss. Das ist natürlich ein Quatsch, das muss jeder irgendwie. Und Dating erfüllt ja auch diesen Zweck. Aber das ist nicht mehr so, dass ich irgendwie so in die Luft springe, wenn ich mal irgendwie was mir gelungen ist im Dating-Bereich, sondern eher denke ich einen Schritt weiter und denke, okay, aber eigentlich glaube ich, das ist doch nicht das Richtige. Eigentlich deprimiert es mich, also ich glaube, mein Fazit ist mir, dass Dating mich mehr deprimiert, als es mir Spaß macht letztlich.
Ja, es hinterlässt so einen bitteren Beigeschmack auf jeden Fall.
Ja, vor allem, weil ich ja auch natürlich aus diversen Beziehungen und so Verliebtheitsangelegenheiten in meinem Leben weiß, wie es sein müsste. Also wie sich es anfühlen müsste, wenn ich jetzt quasi richtig, wenn es mir richtig Spaß macht, jemanden zu treffen. Okay, gut, aber jetzt
alle so down. Das
triste Schiene. Rüdiger, du bist jetzt zwangsweise natürlich ein bisschen zu kurz
gekommen. Ist alles gut.
Aber du darfst jetzt natürlich von einem kuriosen Date erzählen in deinem Leben. Das macht jetzt jeder, das exerzieren wir jetzt kurz durch jeder von uns ganz maschinell und dann gehen wir nach Hause.
Ich habe lange in meinem Gedächtnis gekramt, nach so einer richtigen Kuriosität, wo was passiert ist bei einem Date oder sowas und habe festgestellt, irgendwie, ich hatte... Das ist vielleicht das Kuriose daran. Ich hatte nie so richtige Dates. Ich habe wirklich auch wirklich ein bisschen zu spät. Vielleicht hätte ich mir und meinen Mitmenschen, also Frauen in diesem Fall, vielleicht auch eine Menge Ärger erspart, wenn man mir vorher ich hätte es benennen können, Date, weil ich in viele, sag ich mal, Verabredungen oder Treffen reingegangen bin, die nach allen Kriterien wahrscheinlich ein Date gewesen sind und ich eigentlich völlig naiv so gar nicht daran diesen Aspekt überhaupt nicht so im Kopf hatte. Ja, das
also, du meinst, die Frau als Date eingestuft und du eher so?
Ja, es ist ja in Filmen immer, oh, heißt das etwa, wir haben ein Date? Ich glaube, wir können es so nennen. Okay, dann haben wir jetzt ein Date, okay, wir sehen uns Samstag. Das hatte ich nie. Also das, ich bin immerhin,
Hattest dann, du, aber als du deine Frau kennengelernt hast, hattest du dem nicht ein Date voraus?
Wir haben lange zusammen vorgearbeitet. Wir hatten also 3 Monate Kontakt ohne körperlichen, wir haben alles richtig gemacht nach dem Buch. Wir haben zusammen gearbeitet und irgendwann kam es dann tatsächlich zu einem Date. Wir waren auf dieser Arbeit, wir waren in verschiedenen Städten unterwegs. Lief mir in Leipzig ein Nachbar über den Weg und das war damals der Manager von Mia. Und weil ich wusste, dass diese Frau sehr in Musik interessiert ist, habe ich uns schnell auf die Gästeliste setzen lassen und habe sie gefragt und konnte sie damit beeindrucken, ob sie mit mir abends zu Mia gehen wollen würde.
Und wusstest du, dass das ein Date ist?
Ja, das dann vielleicht letztendlich dann doch. Aha. Aber gar nicht. Das hat sich so, ich kam vielleicht dabei auf die Idee.
Schön auch irgendwie.
Ja, ich habe auch festgestellt, dass es Dates in meinem Leben gegeben hat, wo, also falsche Voraussetzungen, dass ich auch im Date gemerkt habe, dass es ein Date ist, dass ich die Frau sogar attraktiv finde oder das alles, es waren richtig gute Grundvoraussetzungen da, aber dass ich längst einer anderen versprochen bin. Innerlich, ich selber, ich mir, dass ich eigentlich woanders unterwegs war. Und dass ich dann diesen Abend, sag ich mal, also so nett zu Ende gebracht habe, aber dass die Frau in dem Fall auch sehr ärgerlich, weil es war eigentlich alles da, aber ich war anders unterwegs.
Gibt's ja sicher auch, dass Leute, Frauen wie Männer, sich daten, um dann nochmal zu überprüfen, wie sie eigentlich zu einer anderen Person stehen. Ne?
Insofern ist so eine Dating-Kultur, wo man sich lange Zeit sozusagen in einem gewissen Rahmen trifft, ohne dass was passiert, weil es einfach zu diesem Dating-Rahmen dazugehört, gar nicht schlecht, weil man sich innerhalb eines Dates auch über einiges klar werden kann, was man eigentlich will. Oder mit wem man vielleicht was will.
Okay, Christina, du.
Okay, jetzt du.
Also ich weiß tatsächlich, also meine Dates, kuriosen Dates haben, ist das jugendfrei überhaupt, diese Sendung?
Ja, das Clean Language eigentlich behauptet Apple, aber das stimmt ja
nicht. Aber Apple liegt auch nicht mit allem richtig.
Nee. Okay, also ich weiß, dass ich zum Beispiel ein Date mit jemandem hatte, fing irgendwie so an, dass er meinte, ja, lass uns mal in den Zoo gehen und
also mit dem, was du jetzt vorausgefragt hast, bin ich jetzt alarmiert. Du auch, Bernie?
Abwartend bin ich. Es war auf jeden Fall so lustig, weil es war so ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den irgendwo, ich kann mich wirklich kaum noch dran erinnern, das ist schon auch recht lange her, bevor ich auch schon mein Kind hatte. Möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, falls das Jugendamt zuhört. Er meinte dann so, lass mal im Zoo treffen, da sind Jungle Nights. Und ich auch schon so, okay, Jungle. Ich dachte erst so eine Tanzveranstaltung wegen der Musikrichtung Jungle Nights. Aber nein, es war wirklich Jungle Nights, so tropical, Feuer überall und so. Und die Tiere waren schön angezogen. Ich weiß
es. Reden wir eigentlich vom Berliner Zoo?
Nee, vom Hamburger Zoo. Okay. Mhm. Und dann hatte der auch so eine Decke und so mit dabei und dann haben wir uns auf so eine Decke gesetzt und dann holt er aus seiner Tasche so, also ich habe ein bisschen Liquid Ecstasy dabei.
Right on.
Und dann haben wir quasi, damals war ich noch sehr zugewandt und habe gesagt, yeah, let's do it. Dann haben wir Liquid Ecstasy im Hagenwegs Tierpark konsumiert und sind dann ein bisschen verspult und verstrahlt durch den Zoo und haben uns die tropischen Fever Tropical Night.
Kamen Tiere dabei zu Schaden?
Ja, wir sind auf der Giraffe geritten und haben mit den Tigern, nein, es wäre alles schön. Aber das war sehr kurios. Also diese Verbindung von, wir gehen auf ein Date an so einen abgefahrenen Ort, plus wir nehmen dann da Drogen.
Aber das klingt ja gar nicht so schlecht eigentlich.
Ich denke auch gerade.
Ja, ich weiß halt, wie gesagt, nur nicht, wie es ausgegangen ist mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Okay. Das heißt, selbst wenn es schön ausgegangen wäre, wüsstest du es nicht mehr. Ist auch fast ein bisschen schade, ne?
Das heißt, du hast den jungen Mann danach auch nicht mehr gesehen? Oder
denkst du, dass was Unschönes passiert?
Nee, ach Quatsch, nee.
Okay, gut.
Rape and Revenge. Ja. Nein.
Deine kuriosesten Dates. Ja, ich hatte da dieses Rape-Date. Das war echt kurios irgendwie.
Aber das heißt,
ich habe ihn danach abgestochen. Ja.
Und an die Löwen verfüttert.
Genau. Gut.
Ah, du hast ihn offensichtlich danach nicht nochmal getroffen.
Nee, ich glaube, weil es ist einfach, glaube ich, dann am Ende
auch gesagt.
Naja, guck mal, wenn du immer in Verbindung, wenn du gleich beim ersten Date mit jemandem zusammen Drogen nimmst, wo geht das dann hin?
Wo soll das?
Wo führt das hin?
Das stimmt.
Wo führt das hin? Und da ist, glaube ich, relativ schnell klar, dass das auch eher vielleicht so ein Drogenheini ist, ne?
Jetzt, wo du sagst, ja.
Und,
naja. Na gut.
Vielleicht war er auch nicht so hot.
Hat Straubing nicht sogar auch einen Zoo?
Ja, in Straubing gibt es einen Zoo, aber da habe ich nur Timmy den Affen getroffen.
Gedatet, wolltest du gerade sagen.
Ja, wollte ich. Der ist dann aber gestorben. Irgendwann.
Oh Gott. Das ist ja furchtbar.
Es wird viel zu dunkel an dieser Stelle.
Okay, aber jetzt hell es auf mit deiner Date-Geschichte.
Ach so, ja, stimmt. Ich hatte eine Date-Geschichte, die ist ganz unspektakulär, aber ich finde es trotzdem sehr lustig. Ich habe mal im, ich glaube, das war Privatclub, das heißt nur so, das ist so ein Berliner Club, da habe ich irgendwie eine Frau getroffen, mit der getanzt, irgendwie mich gut verstanden, ich glaube auch rumgeknutscht, irgendwie Nummern ausgetauscht und mich dann getroffen, ein, zwei Tage später zum Mittagessen und dann haben wir uns getroffen und so unterhalten, was machst du so und dann ist mir aufgefallen, wir haben uns ein Jahr oder anderthalb vorher, haben uns schon mal auf einer Party kennengelernt und danach auch zum Mittagessen getroffen. Genau, wir hatten quasi das doppelte Date und keiner konnte sich dran erinnern.
Aber sie auch nicht?
Nee. Also uns fiel es dann im Laufe des Gesprächs fiel's uns auf, dass wir uns schon mal in einer ganz ähnlichen Konstellation getroffen haben.
Habt ihr dann voreinander gesessen und hat gesagt, verflixt, so bleibt.
Das kommt irgendwie bekannt vor, ja. Ja, so ein Déjà-vu. Und dann fühlen wir an, ich hatte sie auf einer Cowboy-Party kennengelernt, da hatten wir zwar nicht geknutscht, aber Nummern ausgetauscht und uns dann irgendwie getroffen.
Aber da hatte sie einen Schnurrbart angeklebt und einen Poncho.
Ja, so ungefähr. Umbrero.
Vielleicht, ich war auf jeden Fall cowboyartiger gekleidet. Also wenn, dann glaube ich, lag es an mir, aber hast du mich nicht so.
War dann keiner von euch beiden, ich frage mal ganz vorsichtig, so ein bisschen beleidigt, wie wenig bleibenden Eindruck er auf den jeweils anderen hinterlassen hat.
Ja, das ging ja, weil es ja, es ging ja beiden so. Ich glaube, wenn es nur mir so, da hättest du sagen können, was für ein unaufmerksamer Typ, aber es ging ihr ja genauso. Es kann aber auch sein, dass man sich auf der Cowboy-Party Nummern ausgetauscht hat und sich dann irgendwie nicht getroffen hat am nächsten Tag.
Okay.
Und das, was man, dann könnte man so ein bisschen auf den Alkohol schieben. Aber auf jeden Fall hat man sich zweimal, naja.
Aber irgendwie ist ja auch ganz schön, weil ihr seid zweimal offensichtlich aufeinander in einer bestimmten Situation.
Ja, wir haben und jedes Mal festgestellt, okay, tagsüber im nüchternen Zustand. Nee. Nicht so unser
Ding. Ach so.
Also man kann sehr schön mit dir tanzen und knutschen, aber Mittagessen ist nicht so.
Sie isst so laut oder sie...
Ja. Ich weiß nicht, die war so nicht ganz
die war so
auf,
hungrig.
Meiner, auf meiner Wellenlänge. Die war cool. Die, glaube ich, war jetzt
so gemessen
an heutigen Standards, so ein bisschen auch mit so ökologischer, nachhaltiger und so, glaube ich, war die mir einfach ein paar Jahre voraus irgendwie. Ich glaube, ich war da ein bisschen zu sehr Blödkopf und Hedonist und die war, glaube ich, auch... Ich glaube, die war Sozialpädagogin auch... Ohne Scheiß. Nein, die hatte schon.
Ich finde es eine gute Geschichte.
Ja.
Ich finde es auch eine gute Geschichte.
Genau.
Dann, ich hatte auch noch eine, darf ich noch ganz
natürlich,
kurz. Natürlich. Richtig lustig, dass ich an einem Abend mal mit einem Typen unterwegs war und dessen Freund und noch mit einer Freundin von mir. Und den einen Typen kannte ich schon richtig lange, das war quasi ein Kumpel.
Und der war dein Date?
Nee, wir haben uns einfach so nur zufällig getroffen und hingen dann den ganzen Abend ab. Und mit dem Kumpel von meinem Kumpel habe ich dann abends geknutscht. Mhm. Und am nächsten Tag, also haben wir uns dann die ganze Zeit geschrieben und waren dann so, lass mal treffen. Und dann wollten wir uns am nächsten Tag nochmal treffen. Und dann kommt jemand die Treppe hoch und dann sehe ich aber, das ist mein Kumpel. Ich so, hä, was machst du denn hier? Und er so, ja, wieso? Wir haben noch die ganze Zeit geschrieben. Und dann dachte ich dachte die ganze Zeit, ich habe mit dem Typen geschrieben, mit seinem Kumpel, mit dem ich geknutscht hatte. Ich hatte aber mit ihm geschrieben.
Wusste er, dass du geknutscht hast mit dem anderen?
Ja, das haben wir dann...
Das aber dann, ihr erst, dann so erst ausgetauscht.
Das war so lustig.
Und
weil ich so, was machst du denn hier? Und er so, ja, wieso? Wir haben uns doch verabredet. Und ich so...
Hat er es mit Humor genommen?
Ja, total.
Und hat der andere zwei Tage verzweifelt auf Nachricht
von ihm? Ja, so ungefähr, wahrscheinlich.
Ja,
ich habe auch nie wieder seitdem
von
anderen gehört. Ich wüsste jetzt auch, ich könnte das auch gar nicht mehr rekonstruieren. Ich fand einfach nur lustig, weil du das mit dieser, dass man sich schon mal und diese Verwechslung, er kommt die Treppe hoch, dieser Moment. Ich so, was machst du denn hier? Er so, wieso? Wir haben uns doch verabredet. Ich sag, das ist dein Freund.
Oh Mann.
Ja, das war auch sehr lustig.
Mein augenöffnendstes Date war, mit der Frau war ich auch längere Zeit zusammen. Ich habe mich mit der getroffen, ich fand die schon vorher ziemlich gut.
Ja.
Und mich mit der getroffen, länger unterhalten, hat sich so ausgetauscht über Ex-Freunde und was dann schon alles passiert ist im Leben und bla bla und so. Und,
Klassiker halt.
Genau, und dann irgendwann waren wir dann so auf so einem Kinderspielplatz nachts und ich bin ein bisschen näher gerückt. Und dann hat sie gesagt so, Körperkontakt, Achtung, Und ich so, okay, doch, das läuft ganz gut. Und dann hat sie gesagt, du übrigens, jetzt muss ich dir mal kurz aufzählen, ich glaube, du lässt einem sehr wenig Raum, ich glaube, wir haben überhaupt nicht die gleichen Interessen, ich glaube, du bist so leicht narzisstisch veranlagt, so und so, also ich glaube, du bist wirklich kein guter Typ für mich. Und ich war völlig...
Bist du die Rutsche runtergerutscht.
Ich war völlig, also ich war sehr deprimiert.
Ja.
Und also ich... neige dazu, sowas erstmal eher anzunehmen und zu gucken, wo stimmt es? Hast du sagen, was ist für ein Bullshit, ich geht's? Sondern war wirklich war wirklich betroffen. Und als ich dann wirklich, sehr betröppelt war, kurz vorm Weinen, würde ich behaupten, hat sie gesagt, ja, wird jetzt hier noch rumgeknutscht oder nicht?
Wow, das klingt auf jeden Fall nach super dysfunktionaler Dynamik.
Ja, genau.
Hattet ihr eine schöne Beziehung?
Aber
más o menos.
Wie geil ist das denn? Sie macht dir richtig schön fertig und du fängst an zu heulen fast und dann sagt sie so, ja, sie und jetzt können wir küssen.
Aber vielleicht wollte sie erstmal sehen, wie du darauf reagierst, ob du das...
Ja, das dachte ich damals auch.
Ah, ach so.
Naja, auf jeden Fall, genau. Also auch der nächste Tag verlief... ganz ähnlich, ich habe gesagt, so Mensch, soll man sich wiedersehen? Nee, ist eine ganz beschissene Idee.
Ja.
Außer man macht nur so eine Bettgeschichte.
Okay, aber das ist ja auch eher dann in ihrem Feld gewesen, the issues, ne?
Ach ja, da kann man, drüber streiten. Ja.
Okay, also
da gab
es
so viele Issues, das ist schlecht.
Aber ihr wart auch zusammen?
Ja, ein paar Jahre dann irgendwie.
Oh, krass, ja, war es doch schön. Manchmal ist es sich ja dann auch schön, wenn man sich so dysfunktional gefunden hat, dann kann man das schön ausleben.
Ja, also man muss sagen, es blieb immer schön und dysfunktional gleichzeitig.
Ja, das ist ja meistens das Ding mit den dysfunktionalen.
Das hätte man quasi aus dem Date schon rauslesen können. Ne?
Ja, eigentlich schon.
Ja, gut, aber ja. Nichts bereuen, ne?
Aber ich freue mich so sehr, dass wir hier jemanden an unserer Seite haben, der in der Lage ist, eine lange, glückliche Beziehung zu führen. Ich liebe beziehungsfähige Menschen.
Ich liebe vor allem, wenn sie, je älter das sie werden, ich so Olis treffe, so eher ältere Ehepaare, die sich richtig gut verstehen, das rührt mich sehr.
Ja.
Da kriege ich richtig Bock auf alt werden zusammen.
Ja.
Wenn ich das sehe.
Ich finde aber auch nochmal,
du bist nie älter geworden, Highlander.
So eine Geschichte.
Bravo, Rüdiger. Besser hätte man den Highlander hier nicht mehr rein.
Den hast du da jetzt nochmal reingedroppt, aber ich finde die Illusion einer Beziehung und am Ende eine Beziehung zu haben, das sind immer so komplett zwei verschiedene Sachen. Weil eine Beziehung so lange zu haben, ist ja auch wirklich harte Arbeit, ne? Und man ist ja nicht immer nur, es ist ja nicht alles immer toll, es ist ja auch mal scheiße. Man ist ja auch mal verletzlich, man hat ja auch selber Dysfunktionalitäten und das bringt der Partner im besten Fall in dir hoch und dann kann man das transformieren.
Das hat die Standesbeamtin auch gesagt damals. Ohne Scheiß, kein Witz. Mhm. Also jetzt vielleicht nicht wortwörtlich, aber tatsächlich in so einer deutlichen Ausführlichkeit.
Vielleicht sollte ich nochmal Standesbeamtin werden.
Who knows? Bevor wir beenden, noch zwei Tipps. Nehme ich jetzt zum einen das, was ich versprochen habe.
Ja.
Trikots für die Welt heißt es, was uns der gute Hörer Frank empfohlen hat. Es geht darum, quasi Geld zu spenden, Trikots spenden für ärmere Kinder, glaube ich, wenn ich das mal so vereinfacht sagen darf. Die Internetadresse ist tfdw.de, Trikots für die Welt. Und soweit ich das gesehen habe, ist es eine hoch honorable Angelegenheit und empfehle ich gern. Und natürlich möchten wir jetzt noch erwähnen, dein Buch, nämlich von Charlotte Kasel, PhD, oder besser gesagt Charlotte Kasel, PhD, die Autorin des Buches If the Buddha Married, If the Buddha Dated. Genau.
Sehr gut.
Ich krieg's ja eh nicht geliehen, aber ich kauf's mir jetzt.
Kaufst dir,
sofort.
Genau.
Sofort bestellen.
Und Christine, gibt's noch eine Comedy-Veranstaltung, die wir vielleicht bewerben können?
Oder eine Website. Oder einen Social Media Account.
Ja, gerne mein Boganski Comedy.
Boganski Comedy. Und du hast eine Veranstaltung.
Genau,
ne?
Und ich habe jeden Montag in Neukölln im Deriva Backroom Comedy. Die mache ich zusammen mit jemandem, mit dem Kalle. Das ist ein Open Mic. Und
da gibt's das ist ein sehr gutes Open Mic.
Ja, vielen Dank.
Eine sehr schöne Location.
Schöne Location.
Ja.
Host. Mache ich da.
Netten Moderatoren.
Nette Moderatoren.
Gute Moderatoren.
Genau. Und
warmherzigen Moderatoren.
Oh, jetzt danke.
Also der Kalle, du nicht so.
So, genau, guck mal, siehst du, danke. Oh. Ja, nee, kommt gerne vorbei. Spendet auch. Nein.
Ja, klar, ihr könnt natürlich auch für Christina spenden.
Genau.
Ist ja nicht immer nur für Trikots und arme Kinder
für
auf der
arme
Welt.
Kinder
und
hungernde Kinder. Für arme, alleinerziehende Single-Mütter.
Christina, ich fand dich ganz wunderbar. Ich würde dich vielleicht gerne mal wieder, ich greife jetzt Rüdiger mal voraus, weil ich denke mal, der will dich nicht wiedersehen so schnell. Ich würde dich gerne mal wieder einladen, vielleicht auch mal zu einem anderen Thema. Ich finde, du bist ein ganz, ganz warmherziger und schlagfertiger Gesprächspartner.
Ach, vielen
Dank. So wie wir uns das wünschen und oft selber nicht hinkriegen. Aber
schön.
Ja, sehr gerne. Also
war das doch ein sehr schönes Podcast-Date, oder?
Das war ein sehr
schönes. War das ein Date?
Oh mein Gott.
Das war ein Date. Oh mein Gott. Und ich hab's schon gar nicht gemerkt.
Ich bin direkt zu spät gekommen.
Oh.
So.
Okay. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Ich melde mich nächste Woche.